Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast.
Hier ist wieder euer Tommy dran und es geht heute wieder das Familienduell. Nein, es ist gar kein Duell, aber ich habe mit meinem lieben Papa zusammen einen kleinen Podcast aufgenommen, der schon seit geraumer Zeit im Raum schwebte und einige von euch tatsächlich auch nach den diversen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben über Wintererprobung in Schweden oder auch über Motorsportthemen, haben ja einige von euch immer wieder mal gesagt, Mensch, wann kommt denn der nächste? Wie sieht's denn aus? Und er hat sich da lange betten lassen, wie auch immer, sich quasi in falscher Bescheidenheit geübt, so nach dem Motto, das will ja eh keiner hören und was habe ich denn noch zu erzählen, was ich völligst ohne Familienbrille ablehnen muss, diese Aussage, denn er hat wirklich viel zu erzählen und nachdem einige von euch dann persönlich vorstellig wurden und gesagt haben, bitte nochmal was aufnehmen, Geschichten erzählen, hat er sich ein Herz gefasst und hat ein schönes Konzept zusammengestellt, über das wir heute und jetzt im Folgenden gleich reden werden. Und das ist wie zu erwarten mal ein recht langes Gespräch geworden, wobei der Redeanteil tatsächlich mehr auf seiner Seite liegt, was aber auch völlig gewollt und gewünscht war. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was eure Reaktion dazu ist und wie es euch gefällt. Und in diesem Sinne, nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Da sind wir wieder am Start. Die neue Detailing-Gebubble-Podcast-Episode geht in eine neue Runde und heute geht sie tatsächlich relativ ohne Detailing in die neue Runde, also ohne Autopflege, denn wir machen heute mal wieder einen sogenannten Off-Topic-Podcast und diesmal ist es mal wieder ein Familien-Podcast, denn ich habe heute wieder meinen lieben Vater mit dabei, der von einigen von euch heiß zurückersehnt wurde in dieses Podcast-Format. Und wenn ich sage heiß zurückersehnt, heißt das, wir haben schon den ein oder anderen Podcast zusammen gemacht. Die ein oder anderen werden sich erinnern. Wenn nicht, dann schaut mal in unsere Historie rein. Es gibt einmal einen Motorsport-Podcast, den wir zusammen gemacht haben, mit noch einem dritten, mit einem Rennfahrerkollegen aus früheren Zeiten von meinem Senior und auch ein Podcast über die Bremsenerprobung im Skandinavien, konkret in Schweden. Und der war so beliebt gewesen, wie auch der Motorsport-Podcast und tatsächlich haben die ein oder anderen von euch, ich sag mal liebe Grüße an der Stelle an die liebe Johanna und auch an den Andreas, das sind nur zwei von vielen Beispielen, die gesagt haben, Mensch, wann gibt's denn mit deinem Papa mal wieder einen Podcast und so weiter und so fort. Ja, ihr habt ihn auch persönlich mal drauf angesprochen, bei einem Carson Coffee habt ihr ihn kurz mal abgegriffen, habt gesagt, Mensch, das war so spannend, mach mal wieder. Und er hat von selbst tatsächlich sich bemüht und hat mir irgendwann gesagt, du, ich hab mal was zusammengestellt. Und knüpft damit quasi nahtlos an diesen, ich sag mal, Schweden-Podcast an. Der heißt übrigens, ich glaube, mich knutscht ein Elch passenderweise. Wer es also noch nicht gehört hat, hört da auf jeden Fall mal rein. Ist super spannend. Im Zuge dieses Podcasts ist aber ziemlich wenig über die Randthemen gesprochen worden, die zur damaligen Zeit, das ist ja schon ziemlich lange her, 70er Jahre, sage ich jetzt mal, da ist ziemlich wenig über die Randthemen gesprochen worden. Und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, da gibt es so viele kuriose Geschichten, die müsste man eigentlich alle mal erzählen oder ein Teil davon. Alle werden es bestimmt nicht sein. Vor mir liegt eine Riesenliste und mir gegenüber sitzt auch mein lieber Vater. Und da sage ich mal, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja gut, da kann ich nur wieder auf Fränkisch sagen, Servus hier da draußen. Ich habe mich überreden lassen, aber ich mag es ja auch gern, dass wir über diese sogenannten Randthemen dieser ABS-Erprobung, Bremsenerprobung am Polarkreis nochmal reden. Ich versuche auch heute oder diesmal ganz ohne Technik auszukommen. Ob mir das allerdings gelingt, das weiß ich nicht, weil wahrscheinlich fange ich schon wieder an mit Mühschlupfkurven und sowas, die ja damals schon erwähnt worden sind, warum wir überhaupt da hochfahren. Das habe ich damals alles schon erzählt, aber nur ganz kurz nochmal, warum fahren wir überhaupt dahin? Oder nicht nur wir, sondern eigentlich die ganze Automobilindustrie der Welt, mittlerweile auch Chinesen und so sind da am Polarkreis, die dort Erprobungen machen, weil es eben nichts Besseres gibt, als wirklich auf Naturfahrbahnen und nicht wie damals Kunststoffliesen die Strecken bemalt oder sogar im Eisstadion in Inzell, überall wo wir eben waren. Aber es gibt, wie der Thomas ja gerade schon erwähnt hat, auch am Rande der Technik eine ganze Menge Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Und so können wir
da vielleicht mal
können wir mal starten.
Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, ein, zwei Geschichten hast du schon erzählt damals im Podcast, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Erstens waren die auch damals schon interessant und sind dadurch nicht weniger interessant geworden. Und vielleicht haben ja manche diesen Podcast damals gar nicht gehört, weil sie gesagt haben, ist mir fast schon zu technisch. Kann ja auch sein. Aber heute wird es, wie du schon gesagt hast, möglichst wenig Technik beinhalten. Dafür, ich habe ja, wie gesagt, diesen Zettel vor mir liegen, die ein oder andere amüsante Geschichte und auch kuriose Geschichte, die es zu erzählen gibt. Wenn ich das so überblicke hier, ist es so, wo ich sagen würde, jetzt darf man wahrscheinlich rückblickend drüber reden. Zur damaligen Zeit sind vielleicht so 2, 3 Sachen, die hätte man vielleicht damals noch nicht so offen gesagt, wenn ich da so die eine oder andere Geschichte über Alkoholtransporte und sowas lese aus dem Augenwinkel, dann glaube ich, kann man die heute erzählen. Ist verjährt, würde man wahrscheinlich sagen. Zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich eine strafbare Handlung, würde ich fast sagen.
Das mag sein, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die man vielleicht auch heute noch nicht erzählen soll, aber das werde ich dann schon noch am okay. Rande bemerken.
Das gibt es dann nochmal extra im Podcast wahrscheinlich.
Naja, vielleicht gibt es dann nochmal.
Die Geschichten, die nicht erzählt werden.
Deswegen denke ich, wir fangen einfach mal an. Wie kommt man denn überhaupt dahin? Das war damals in den anderen Podcasts ja auch schon die Frage. Wie habt ihr denn diese Versuchsfahrzeuge überhaupt an den Polarkreis gebracht? Und da kann man eigentlich nur sagen, angefangen hat es ja 1973 in den ersten Jahren der 70er Jahre, dass wir natürlich die Autos auf Achse gefahren sind, also sprich auf der Straße. Einige blieben dann in Schweden, andere fuhren wieder zurück und die nächste Truppe, das muss ich vielleicht gleich sagen, die Mannschaften wurden ja, hatte ich glaube ich damals schon erwähnt, so im Rhythmus von ungefähr 3 Wochen ausgetauscht. Und die Saison, die fing ja eigentlich schon manchmal kurz vor Weihnachten an, war sehr unbeliebt. Aber meistens fingen wir dann doch im Januar an, bis manchmal Anfang Mai auf dem Eis zu testen. Und so wurden die Fahrzeuge dann später nicht nur unbedingt auf der Straße gefahren, sondern auch anders transportiert. Da können wir jetzt gleich mal darüber reden. Also zuerst auf Achse, aber später haben wir dann natürlich, weil es viele, viele Fahrzeuge waren, unterschiedlicher Art, den Transport per Eisenbahn gemacht. Und da sind wir jetzt dann doch wieder bei Autopflege 24. Als die ersten Fahrzeuge dann da oben ankamen, das waren ja, ihr kennt ja die alle, die Autotransporte bei der Eisenbahn, da stehen welche im Unterteil der Waggons und die anderen oben. Und seltsamerweise waren dann immer die Autos, die oben waren, gesprenkelt mit Roststellen. Nun war das für uns zwar nicht so wichtig, weil alle diese Autos, die wir zum Testen benutzt haben, nicht unbedingt Prototypen, sondern auch sogenannte Komponententräger, die wurden anschließend ohnehin verschrottet. Aber wir haben uns trotzdem gewundert, woher kommen denn diese Pickelhauben da auf dem Lack? Bis wir dann das später herausgefunden haben, warum es nur die oberen waren, weil nämlich die Oberleitungen in Schweden, die waren auch aufgrund der Temperaturunterschiede teilweise so mit Reif bedeckt. Und dann gab es dann Funkenflug. Und diese Funken waren logischerweise dann auch auf dem Lack. Und die hat man auch kaum noch weggebracht. Nicht mal die besten APL-24-Mittel hätten das vielleicht
damals
geschafft.
Ich weiß es nicht. Gab es sie vielleicht noch nicht.
Also heute gab es ja nicht, heute vielleicht schon.
Tatsächlich ist es heute noch
der Flugrost.
Genau. Ist aber heute noch genau das gleiche Problem. Ne? Also es ist so ein Running Gag mittlerweile geworden in den letzten Jahren, wenn Leute mir gesagt haben, sie wissen gar nicht, wo dieser Flugrost auf ihrem Auto herkommt. Mhm. Und ganz oft stellen wir die Frage, sind sie Berufspendler? Und ganz oft kommt dann so, wie kommen sie jetzt da drauf? Ja, bin ich. Sag ich, ja, sie parken wahrscheinlich am Bahnhof irgendwo. Mhm. Ja, jeden Tag. Mhm. So, alles klar. Sag ich Bescheid. Frag mal die Leute im Rheingau, wo die Güterstrecke lang geht. Habe ich einen Kunden, da sprühst du unsere Flugrostentferner drauf und da wird der Lack beim Kontakt blutrot, wo andere Autos 3-4 Minuten brauchen, bis es ein bisschen rötlich wird. Also das ist heute noch ein Problem, ja.
Ah ja. Ich weiß nicht, wie diese Autozüge, die also die Urlauber da oft in den Süden bringen, ob das da auch der Fall ist, weil ich weiß nicht, ob die auch doppelstöckig aufgeladen werden. Aber egal wie, wenn oben kein Dach drauf ist, kann das vielleicht auch bei diesen Fahrzeugen sein und die wissen es gar nicht, woher es kommt.
Ja, genau.
Ist also durchaus möglich.
Nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage, weil du das erzählt hast gerade eben, dass alle, was war der Turnus, wo die Truppen ausgetauscht wurden?
Ja, im Mittel ungefähr alle 3 Wochen wurde die Mannschaft ausgetauscht, weil man mutete uns allen, weder den Ingenieuren noch dem Werkstattpersonal zu, eigentlich länger als 3 Wochen getrennt von Bett und Tisch oder den Kindern oder der Familie zu Hause zu sein. Und das war eigentlich der Grund, warum man da ganz menschlich reagiert hat in den Firmen. Ah. Da unterschieden wir uns auch nicht jetzt wesentlich von Daimler-Benz oder BMW oder VW oder alle diese Firmen, die eben da oben getestet haben. Das war so der übliche Rhythmus, in dem wir uns
Da wollte ich drauf hinaus. Also ja, genau auf
das die war Erklärung. Der einzige Grund, denn eigentlich wäre es für die Firma natürlich sehr viel kostengünstiger gewesen, uns 3 Monate da oben am Stück zu lassen. Dann hätte man nicht diese Flugkosten, die man zwischendurch ja in den Etappen hatte, weil man ist ja nicht immer selten ganz am Anfang mit dem Auto gefahren und ganz am Schluss wieder alle mit dem Auto zurück. Aber zwischendurch hat man natürlich dann das Flugzeug benutzt. Es gab da mal eine Ausnahme. Ich glaube, da hatte ich aber in dem Podcast auch schon darauf hingewiesen. Das war nämlich in einer Zeit, ich weiß das Jahreszahl nicht mehr, aber der Irakkrieg war da. Viel zufällig in diese Erprobungszeit. Und da hat GM, General Motors, allen Werksangehörigen, da gehörte damals ja auch Opel dazu, heute gehört Opel ja nicht mehr zu GM, aber damals war es so. Und da wurde allen Angehörigen dieser Firmen, also auch uns, verboten zu fliegen.
Ach ja.
Aus Sicherheitsgründen. Und da mussten wir damals, mussten wir mit dem Zug fahren, aber im Nachhinein kann man nur sagen, wir durften mit dem Zug fahren, weil das war auch ein Erlebnis durch die lange Polarnacht vom Polarkreis bis in den Süden, bis nach Dänemark und dann weiter in Deutschland bis nach Frankfurt mit dem Zug zu fahren.
Lange war man da unterwegs?
Ja, da war man schon auch 2 Tage insgesamt war man schon unterwegs. Wir hatten da auch Schlafwagen gebucht bekommen. Naja, über das Erlebnis will ich, glaube ich, gar nicht mehr so reden, weil da hat damals unser Reisebüro auch einen Fehler gemacht aufgrund des Datums, dass sie also man zwar im Schlafwagen war, aber am nächsten Tag ja auch am nächsten Tag irgendwo ankam an einer anderen Bahnstation und die hatten das aufs gleiche Datum wie die Abreise gemacht, sodass wir leider in den nächsten Etappen stehen mussten im Zug, weil nämlich die Platzkarten leider für den Tag vorher gegolten haben. Es war etwas unangenehm, weil wir da auch auf den Koffern dann saßen.
Ach, das stand
da. Aber wir haben das Problem dann schon irgendwie gelöst. Aber wie gesagt, das war eine Ausnahme. Ansonsten flogen wir zumeist über Stockholm oder Luleå geschrieben. Und dann damals gab es auch den Flugplatz noch nicht in den ersten Jahren in Arvidsjaur. Später flogen dann direkt Maschinen von Frankfurt-Hahn bis direkt nach Arvidsjaur. Und da waren aber meist auf dem Hinflug nur Testleute drin.
Auch lustig eigentlich.
Ja, also reden wir mal wieder über den Transport auf Achse. Das heißt, am ersten Tag fuhr man dann, wir von Rüsselsheim aus, andere natürlich von München oder Stuttgart oder wo auch immer, zur Fähre nach Kiel. Und dann sind wir dort eingecheckt und nachts, wir hatten meist die Nacht, also tagsüber natürlich dorthin gefahren, bis zum Abend, am Abend an Bord gegangen. Die Fahrzeuge wurden ja auch per Achse auf das Schiff gefahren, wie üblich. Und dann hat man noch einen schönen Abend auf der Fähre verbracht, da kann ich gleich noch was dazu sagen, über die Passagiere, die da auch noch an Bord waren. Und ging dann ins Bett. Und dann ist man nachts aufgewacht. An einer Fahrt kann ich mich noch gut erinnern. Da rauschte und schlag es an die Bordwände. Guckte man zum Bullauge hinaus, dann fuhr das Schiff durch eine geschlossene Eisdecke.
Ach was.
Also der Klimawandel hat im Moment wahrscheinlich bewirkt, dass das heute nicht mehr so ist. Aber es war so, dass diese Riesenfähre wie ein Eisbrecher mehr oder weniger durch die geschlossene, gefrorene Ostsee gefahren ist.
Oha.
Und dann ist man dann in Malmö damals angekommen. Und man wollte natürlich dann an Land die Autos bringen, aber die hatten vorne diese Luke, das habt ihr vielleicht schon einmal gesehen im Fernsehen, wie diese Bugnasen dann so hydraulisch hochgehoben werden und dann die Autos oder die LKWs sind ja da auch drauf, das Schiff verlassen konnten. Und die Schnauze ging nicht auf. Die war völlig verhämmert durch das Eis, dass die, also man hörte, wir waren schon in den Autos gesessen und dann, warum geht's da nicht los? Und da hatte man nur gehört und dann gesehen, wie die mit Vorschlag hämmern und gearbeitet hatten, weil alles verbeult war, dass also dieses Ding dann überhaupt irgendwann mal aufging. Oh, also das war aber für die scheinbar täglich Brot, weil wie gesagt, damals gab es immer wieder Jahre, wo die Ostsee tatsächlich komplett zugefroren
krass
war.
Okay.
Naja, was ich noch sagen wollte über die sogenannten, über die Passagiere auf dieser Fähre. Also wir hatten ja logischerweise Kabinen gebucht, wie eigentlich auch Urlauber das so machen würden, sofern sie eben die Nachtfähre nehmen. Bei den Urlaubern ist es ja oft andersrum. Die buchen lieber tagsüber, weil man ja auch was sehen möchte von dieser Seereise. Und wir haben uns dann bei den ersten Fahrten natürlich gewundert, was sind denn da für Leute? Lauter Jugendliche, nichts gegen die Jugend natürlich, also jugendliche schon. Leute an Bord, so im Alter 20, 30 und am Abend schon an der Bar hat man schon gesehen, wie die viel Alkohol konsumiert haben, bis wir dann herausgefunden haben, die gehen überhaupt nicht von Bord, die stiegen also in Stockholm oder in diesem Fall in Malmö an Bord. Ein Ticket ohne Kabine und so war gar nicht teuer, aber der Alkohol war billig. Und das sind also hauptsächlich eben die schwedischen jüngeren Generationen, sind dann mit der Fähre nach Deutschland und blieben an Bord und sind mit der gleichen Fähre wieder zurückgefahren.
Das hat doch bestimmt steuerliche Gründe, ne? Dass das irgendwie auf dem Wasser dann, weil in Schweden ist ja der Alkohol extrem teuer.
Ja, ja, aber da war ja alles steuerfrei.
Man
ja auch steuerfrei einkaufen. Mhm. Das wisst ihr aber selbst, wenn man mal im Urlaub gefahren oder auch im Flugzeug gibt es das ja auch im Duty-Free-Shop.
Klar, ja.
Und deswegen gibt es auch auf dem Schiff ja Duty-Free-Shops. Mhm. Und da konnte man sich da eindecken. Allerdings nützte das Eindecken natürlich wenig, wenn man dann in Schweden wieder von Bord musste, weil da musste man durch den Zoll. Ich glaube, da hatte ich mir auch was notiert gehabt, wie man das versteckt hatte, aber das kommt vielleicht später.
Das kommt später noch, ja.
Das kommt, glaube ich, später.
Ich habe es schon gesehen. Das ist, die strafbaren Handlungen kommen dann später noch. Aber.
Ja, also gut, die Streckenführung war am Anfang, weil man es auch nicht besser wusste. Man fährt natürlich Autobahn. Schwedischen Autobahnen sind ja gut in Schuss und die geht eigentlich vom Süden bis weit hoch in den Norden. Und hauptsächlich die Küste entlang. Und so fuhren wir, das war die E4, immer die Ostküste entlang von Hotel zu Hotel. Also die erste Etappe hatte ich ja schon gesagt, das war von, in unserem Fall Rüsselsheim, bis nach Kiel. Das war der erste Tag. Wir hatten ja auch einen LKW noch dabei, der diverse Dinge transportierte. Komme ich später vielleicht nochmal drauf. So, und dann gab es noch den zweiten, dritten und vierten Tag, bis wir dann endlich am Polarkreis waren.
Oh,
und zwischendurch halt hatten wir dann in Hotels übernachtet. Nun war diese Reise die Autobahn entlang ziemlich lästig, weil in Schweden sehr strenge Geschwindigkeitslimits waren und auch immer noch sind, meines Wissens. Also im Süden gibt es mehr als 90 eigentlich selten.
Auf der Autobahn?
Auf der Autobahn.
Ach, du
die Städte herum 70 oder teilweise noch weniger. Und selbst wenn man dann, da Schweden ja relativ dünn besiedelt ist und die Hauptbevölkerung ja in den großen Städten Malmö und Stockholm sich aufhält, ist zwischendurch wenig los. Trotzdem mit 90 auf dieser Autobahn. Teilweise gab es dann weiter oben dann doch mal 110, aber nur ganz selten. Und es war natürlich sehr ermüdend. Und deswegen haben wir später, nicht allein aus diesem Grund, aber auch, um es mal interessanter zu machen, eine andere Streckenführung gewählt und sind dann durchs Landesinnere gefahren. Eigentlich, man kann so sagen, von Kiel ein Lineal anlegen bis hoch an den Polarkreis und so möglichst geradlinig auf vergleichsweise mit unseren Bundesstraßen, teilweise Landstraßen, sind wir dann im Landesinneren da hochgefahren mit unseren Fahrzeugen. Und das war natürlich sehr viel interessanter. Und vor allen Dingen, je weiter man dann nach Norden kam, umso glatter wurden zwar die Straßen, aber das Geschwindigkeitslimit war dann eigentlich immer 110. Mehr darf man ohnehin in Schweden nirgendwo fahren.
Das heißt, die Landstraßen haben teilweise eine höhere Erlaubnis gehabt als die Autobahn.
Richtig. Also selbst auf den kleinsten Landstraßen, man konnte überall 110. Also je weiter man nach Norden fuhr und vor allen Dingen außerhalb der besiedelten Gebiete, war eigentlich immer 110. Und zwar egal. Im Süden und bis Mitte wurde ja auch in Schweden damals schon Salz gestreut. Später dann in der Mitte etwa hat man Sand genommen. Die Straßen waren geräumt, aber trotzdem war natürlich eine festgefahrene Schneedecke drunter. Und den kann man, wie man ja weiß, auch bei uns mit Salz nur kaum räumen oder glatt bekommen. Und deswegen wurde dann Salz, Sand genommen und ab Mitte Schweden nichts mehr. Da war es eben glatt. Trotzdem fuhr man 110, weil es ging ziemlich geradeaus immer. In den Anfängen waren wir auch so ausgerüstet, deswegen war der LKW dabei. Der hat Spike-Reifen transportiert. Die waren ja damals schon in Schweden, in Deutschland verboten. Oder abgeschafft worden, muss man eigentlich sagen. Aber da ja der Rest in Schweden ausschließlich mit Spike-Reifen fuhr, wären wir natürlich mit unseren normalen Reifen ohnehin unterlegen gewesen. Oder es wäre zu lästig und zu gefährlich gewesen. Da hatte doch tatsächlich dann der LKW, so ein kleiner LKW, 7,5 Tonner, der hatte dann für 3, 4, 5 Testfahrzeuge hatte der Spike-Reifen dabei.
Ne, habt ihr dann vor Ort gewechselt?
Und die haben wir dann so ab Mitte Schweden, wenn also nichts mehr gestreut war, haben wir dann die Autos umgerüstet auf Spike-Reifen.
Also einfach Straße stehen geblieben, hochgebockt, ja. Reifen drauf.
Genau.
Also Räder drauf, also ja.
Ja, richtig. Ja, das war natürlich später dann auch etwas lästig. Da vor allen Dingen sind dann auch unsere Winterreifen oder überhaupt Winterreifen immer besser geworden, aufgrund der Tatsache, dass ja in Deutschland die Spike-Reifen abgeschafft worden sind. Und deswegen ging da die Entwicklung in der Reifenindustrie natürlich viel, viel besser vonstatten. Deswegen waren da gar nicht mehr so große Unterschiede, ob man jetzt mit Spike-Reifen fährt oder eben mit richtig guten Winterreifen.
Was hat der LKW gemacht?
Der hat ja auch Spike-Reifen.
Echt?
Ja, ja. Okay. Vor allen Dingen fuhren und also ich bin nicht sicher, wie das heute noch ist, aber eigentlich doch ziemlich sicher, dass die LKWs in Schweden, zumindest die, die im Norden fahren, Spike-Reifen drauf haben.
Ach krass. Aber das heißt, ihr habt auch den LKW hochgebockt und habt da auch.
Ja, der war alle und vor allen Dingen auch die großen LKWs, diese schweren 30, 40 Tonnen. Die da von oben aus den Bleibergwerken da die schweren Mineralien transportieren, die hatten alle Spike-Reifen drauf.
Ach krass.
Okay. Und ob man es nun glaubt oder nicht, die fuhren auch 110.
Ja, ja. Also ich kenne das ja aus Kanada, wo wir waren im Winter, da wurde einem schon Angst und Bange, wenn du vorsichtig gefahren bist durch kurvige Berglandschaften, wo du halt so einen Rest Schnee auf der Straße hattest, wo du schon gemerkt hast, oh, das ist schon eng und auf einmal zieht so ein Riesen-LKW mit kompletten Baumstämmen Doppelachser hinten dran, zieht dann die vorbei mit 20, 30 km Geschwindigkeitsüberschuss und feuert da einfach lang. Wird ja schon ein bisschen anders, aber die wussten wohl, wie es geht.
Ja, ja, vor allen Dingen die fuhren einfach. Die hatten da wenig Rücksicht auf die anderen genommen. Aber trotzdem, Geschwindigkeitslimit 110 ist das eine, ob man sich dran hält, natürlich das andere. Und wenn man außerhalb eben dieser besiedelten Gebiete oder dieser großen Städte war, da war von Radarkontrollen damals nichts zu sehen. Und deswegen fuhren wir dann, halt auch mal etwas
knapp drüber.
Es gab welche, die hielten sich dran oder fuhren sehr langsam und da gibt es ja ein Ereignis mal. Ich sagte ja schon, dass nicht nur wir, sondern eben auch andere Automobilfirmen mehr oder weniger das gleiche Programm hatten, wie wir auch. Nämlich ihre Versuchsfahrzeuge auf Achse da hochgefahren haben. Und da sind wir auf einer dieser Hinfahrten, das hat mir, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich habe da mal mit einem Kollegen geredet beim Stammtisch, den es ja immer noch gibt in Rüsselsheim, wo ich manchmal noch Kollegen aus der damaligen Zeit auch treffe. Und der hat sich daran erinnert, als wir da mit unserem Tross gefahren sind, vielleicht 3, 4 Versuchsfahrzeuge und der LKW, und da liefen wir auf eine dahinrollende Mercedes-Truppe auf. Und natürlich, die waren uns einfach zu langsam. Und dann haben wir also diese gesamte Truppe überholt und wir hörten dann im Funk, da muss ich vielleicht erst dazu sagen, alle Versuchsleute, diese Autos, wir waren damals, da war das Handy ja noch nicht so weit verbreitet, wir hatten alle Funkgeräte dabei. Und aus bestimmten Gründen war am Anfang, möglicherweise war das einfach behördlich bestimmt, nur eine Funkfrequenz erlaubt. Deswegen konnten alle mithören, was die anderen Truppen auch so reden. Das war auch bei den Testfahrten dann später auf dem Eis genauso. Da konnte man also ganz genau hören, ach, da ist mal wieder BMW gerade auf der einen oder anderen Strecke und die testen dort also eine oder andere, und dann hat man sich halt ein bisschen ferngehalten. Kurz und gut, wir liefen auf die Mercedes-Truppe auf. Naja, irgendwie war es uns zu langsam und dann fing man halt an zu überholen. Und als dann der gesamte Tross einschließlich unseres kleinen LKWs vorbei war, hörten wir dann im Funk, das war de Opel. Das war also, ich kann leider nicht so gut Schwäbisch. Klar, das war typisch Schwedisch. Das war de Opel. Haben wir dann mitgehört. Na gut, wir haben uns ein bisschen gegrinst und sind weitergefahren. Das war also,
so schnell war die dann also unterwegs.
Da waren wir,
weil wenn die
unterwegs
sich dran gehalten haben und ihren Geschwindigkeitsüberschuss hattet, war das ja dann nur 5 km/h schnell.
Ja, wir waren auch aus anderen Gründen, weil wir waren ja in aller Herren Länder unterwegs, oft mit vielen Autos, hatten wir uns eine Methode angewöhnt, wie kann eine Autoschlange oder eine Truppe mit mehreren Autos überholen. Das ist ja nicht so einfach, weil ja man selten kilometerlang eine freie Strecke hatte, wo eigentlich 3 Autos oder 5 Autos hintereinander überholen könnten. Deswegen gibt es da, oder gab es, und die gibt es heute noch, eine Methode. Der Erste, der halt guckt, ob frei ist, der setzt dann den Blinker, eigentlich erst einmal alles ganz normal wie bei uns auch. Blinkt links, lässt den Blinker und überholt. Und der kann natürlich jetzt sehr weit vorausschauen und er lässt den Blinker an. Und solange das erste Auto den Blinker links hat, fährt auch der zweite, ebenfalls dann überholend mit linken Blinker. Und dann der dritte. Und alle lassen den Blinker so lange an, bis der allererste dann plötzlich sieht, da kommt jemand, und dann blinkt der rechts. Das ist eigentlich ganz anders, als wir es heute hier gewohnt sind. Wenn man mal zufällig zu zweit unterwegs ist, dann blinkt man eigentlich rechts und sagt, da kommt doch niemand. Wie immer auch. Wir hatten die ganze Kolonne, blinkte links. Und das führte dann zu so absurden Situationen, selbst auf kurvenreichsten Strecken. Der andere, der ist ja schon 1 Kilometer vorne weg. Und der blinkt immer noch links, obwohl der kann ja schon um die Kurve schauen. Die anderen konnten das aber natürlich nicht. Klar, aber die sahen den linken Blinker.
Und sind halt
und die haben prompt natürlich auch in Kurven überholt. Da hat vermutlich jeder sich an den Kopf gefasst und hat gesagt, wie können die da überholen? Die können doch überhaupt nichts sehen. Aber die haben sich eisern auf den immer Vorausfahrenden verlassen, dass der den linken Blinker eben so lange anhatte, bis eben irgendwann dann doch ein Auto kam. Und so haben wir also die gesamte Truppe, einschließlich unseres LKWs, haben wir die Mercedes-Leute eben auf diese Art und Weise überholt.
Oh ja, okay.
Das war der Obele.
Aber das wird heute auch bei so geführten Sportwagentouren auch so gemacht. Also ähnlich. Also die haben, das heißt dann Cooler heute, das heißt dann Spotter irgendwie. Die haben vorne einen Spotter, der auch guckt, ob gerader Kontrollen sind oder sonst was, weil da wird sich natürlich auch selten an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, wenn die mit ihren Sportwagen hier durch die Alpen donnern oder so. Und aber auch da ist das Gleiche. Die fahren ja teilweise mit 10, 15, 20 Autos da lang. Das funktioniert ja nicht. So, das heißt, da ist vorne ein Spotter, der über eine Funkfrequenz dann mit denen sagt, hier, jetzt die nächsten 2 Kilometer kommt gar nichts, könnt ihr machen. Und wenn Gegenverkehr kommt oder halt auch Kontrollen oder sowas, wird es durchgesagt und dann ist dann erstmal wieder Piano. Weil sonst reißt das ja die komplette Truppe dauerhaft auseinander. Ja.
Naja, das mit dem Funk haben wir natürlich schon auch Erfahrungen probiert, aber mit dem Funk ist es ein gewisses Risiko, weil manchmal kommt der Funkspruch nicht an. Das ist viel gefährlicher als die Blinkermethode.
Ja, klar.
Solange der blinkt, man muss sich natürlich wirklich auf den Vordermann verlassen können, dass der nicht vergisst, den Blinker nach rechts zu tun, wenn gerade. Aber ich meine, das ist eigentlich selbstverständlich. Ja. Und deswegen ist das eigentlich eine total sichere Methode. Die haben wir dann später auch, fange ich schon wieder an, mit anderen Themen. Wir haben ja nicht nur am Polarkreis getestet, aber Bremsentests zum Beispiel auch am Stülfser Joch oder am Großglockner gemacht. Mhm. Wäre vielleicht ja auch, ich will mir ja nicht sagen, schon wieder ein Podcast, aber auch da waren wir oft mit 8 Fahrzeugen unterwegs. Mhm. Und zwar vor allen Dingen ist es ja Mitteleuropa oder in den Alpen, wo mit viel Verkehr.
Ja, ja,
aber
klar.
Diese Methode, die hat total gut funktioniert, indem wir einfach der erste Mann, linke Blinker raus, überholt, der nächste, der übernächste. Und so hatten wir teilweise Überholvorgänge von 8 Fahrzeugen hintereinander, weil eben gerade kein Auto kam. Alleine hätte man das nie geschafft, weil ja klar. Immer eine Kurve oder es unübersichtlich geworden ist. Aber der erste, zweite, dritte hat ja immer sehr weit vorausschauen können.
Okay.
Also in Schweden kam natürlich auch noch dazu, dass weiter oben durch diese Schneewolken, die diese zu überholenden Fahrzeuge, hauptsächlich die LKWs waren ja das Problem. Mhm. Die PKWs sind meistens nicht so schnell gefahren wie wir, aber die LKWs waren das Riesenproblem, weil die eine dichte Schneewolke hinter sich herzogen.
Ja.
Und da hätte man immer kilometerlang gebraucht, bis mal irgendwann eine Stelle kam, hauptsächlich dann in Kurven, wo die Schneewolke sich seitlich abgesetzt hat von der Strecke, dass man wieder vorausschauen konnte.
Naja,
aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, das war ja die andere Methode dann, wie man so einen LKW im dichtesten Schneegestöber oder in der Gischtwolke überholt. Man sieht nämlich erst einmal, wenn man vielleicht noch 50 oder 30 Meter hinten dran ist, sieht man erstmal nichts mehr.
Genau, ja.
Und dann muss man irgendwann den Mut haben, ganz nah dran zu fahren, bis man die Rücklichter wieder sieht.
Aha.
Die sieht man nämlich vorher auch nicht. Und dann war man mit einem dicht ganz engen Sicherheitsabstand hinter dem LKW und hatte wenigstens den LKW wieder vor sich. Und dann hat man vorsichtig mal so nach links gelugt, vorausgeschaut, aus der Wolke heraus, die war ja dann erst hinter einem.
Mhm.
Man war ja vor der Schneewolke, zwar noch hinter dem LKW. Und dann kippte man raus und dann hatte man plötzlich wieder wunderschön freie Sicht und konnte dann halt überholen.
Aber das ist ein Riesenproblem. Das ist, also ist auch heute und genau, also kann ich ja wieder jetzt nur von unseren USA-Reisen sprechen, aber wo wir im Yellowstone unterwegs waren, da waren wir auch dann lange Zeit auf schneebedeckten Fahrbahnen unterwegs und das nennt sich bei den Amis, das heißt Whiteout, glaube ich, nennen die das. Also ne, weiß vom Schnee her und out für ausgeschaltet. Also du bist halt, die Sicht ist halt ausgeschaltet. Und das haben wir selbst mehrfach erlebt. Und da sind ja diese Riesentrucks da gefahren. Ne? Da, also es war wirklich so, dass wir 2 Fahrspuren hinweg wirklich nichts, aber wirklich gar nichts zu sehen, nur außer diese Wolke. Und das ist schon saugefährlich auch. Also du bist froh, wenn du vorbei bist. Aber wie du sagst, wenn du dann irgendwann sagst, komm, das ist ja eine doppelspurige Autobahn gewesen, jetzt setzt du zum Überholen an. Und genau dann, wenn du an dieser Whiteout-Blase vorbei bist, sage ich mal, in dem Moment, zack, klare Sicht, alles ist wieder gut. Aber bis dahin ist es also schon beängstigend.
Ja, ein bisschen Mut braucht man da immer.
Ja.
Also man ist dann nicht so locker an den LKW herangefahren, weil man weiß ja nicht, wie schnell kann der wirklich auch mal die Bremsen dabei. Das war
ja, klar.
Allerdings, es war ja für alle Beteiligten gleich. Es war eben glatt.
Naja.
Und deswegen konnte der Vordere auch nicht abrupt stehen bleiben, sondern der hat eben auch einen Kilometer langen Bremsweg gehabt. Insofern ist zumindest bei diesen Manövern mir nicht bekannt, dass da was passiert wäre.
Seid ihr mal bei Geschwindigkeitsübertretungen auch erwischt worden?
Nicht, dass ich wüsste.
Oh, tatsächlich?
Nein. Also wir haben uns darauf verlassen, dass wirklich auf dort, wo wir dann wirklich auch schnell gefahren sind. Ich glaube, da hätte sich für die Polizei auch sich nicht gelohnt. Erstens mal wussten die ja gar nicht, dass da plötzlich eine wilde Truppe ankam, sondern es waren ja auch anständige Schweden da. Und dann kommt da alle Viertelstunde mal ein Auto vorbei. Die werden in ihren Autos entweder erfroren oder der Tank wäre durch die Heizung leer geworden, weil die stellen sich da nicht hin und warten drauf, da kommt vielleicht mal einer, der mehr als 110 fährt.
Naja.
Das sind die allerwenigsten eben so schnell gefahren. Also wenn ich jetzt sage, so schnell, wir sind natürlich auf diesen Etappen auch nicht 150 oder 160 gar gefahren, was, obwohl man das könnte, weil es ja ziemlich geradeaus ging und mit ordentlichen Reifen und mit gewisser Fahrpraxis konnte man, hätte man das schon können. Aber
so drastisch 110
war halt auch ein bisschen wenig und deswegen, naja, beim Überholen war man dann halt mal ein bisschen schneller, weil wir noch über diese Schneeschleppen geredet haben gerade. Wenn dann noch so Schneegestöber dazu kam, gab es natürlich einen interessanten Fall. Ich weiß nicht, ob ich den.
Ich glaube, ja, mir kommt er bekannt vorher, wenn das ist.
Dass ein Kollege von mir, die Autoschlange war etwas auseinandergezogen und der fuhr halt auch in dem Schneegestöber immer wieder hinter einem Rücklicht her. Und irgendwann ist das Rücklicht vor ihm abgebogen und stand vor einer Garage in der Stadt. Und mein Kollege stand da hinter dem, wo bin ich dann jetzt? Ist er also dann einem Schweden hinterhergefahren. Der hat also in dem Schneegestöber nicht bemerkt, dass sich da einer dazwischen geschmuggelt hat. Dann war er.
Kann auch passieren.
Aber da war dann das Funkgerät doch wieder ganz heilsam oder gut, indem wir ihn dann wieder auf die richtige Fährte gelockt haben. Ja, es gab auch nochmal, müsst nachsichtig sein mit mir, weil es könnte sein, dass ich manche Dinge ja doch schon mal erzählt habe.
Das ist nicht so schlimm, das passiert mir dauernd.
Auch dort auf diesen Etappen gab es natürlich auch mal Schlechtwetter, in dem es fürchterlich geschneit hat und man das Etappenziel nicht erreicht hat. Das haben wir dann schon gesehen, weil es einfach, man konnte nicht schnell fahren, man hat nichts gesehen, es war teilweise neblig und irgendwann war uns klar, das gebuchte Hotel, das erwischen wir an dem Tag nicht mehr. Mhm. Und dann sind wir, das war schon ziemlich weit im Norden, und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, weil das eben anders war als die üblichen Fahrten. Wir fuhren kamen an einen Ort, Hoting hieß der. Wer will, kann ja mal auf der Landkarte nachschauen. Das liegt schon ziemlich weit oben. Sind in diesen Ort hineingefahren und haben gesagt, jetzt brauchen wir ein Hotel. So, da wir ja üblicherweise nicht an den Wochenenden gefahren sind, sondern es war ja Arbeitszeit, also Montag bis Samstag teilweise oder Freitag, haben wir gesucht, wo finden wir denn jetzt um diese Jahreszeit vor allen Dingen im Winter und dann zu dieser Tageszeit normalerweise oder Wochenzeit, nämlich Montag, Dienstag, Mittwoch ein Hotel. Natürlich waren die Hotels zu.
Also heute hätte man ja gesagt, mach mal Google Maps auf, aber ja,
heute wäre das alles ganz anders.
Was hat man früher ohne Google gemacht?
Ja.
Verrückt.
Gut, also man ist halt in den Ort gefahren und hat geschaut, wo steht ein Schild Hotel. Ja. Das Licht war ausgeschaltet, weil es hatte ja nicht offen, das war geschlossen. Aber wir mussten ja doch eine Bleibe suchen und gastfreundlich, wie die Schweden nun mal sind. Wir haben geklingelt und da kam eine ältere Frau heraus und wir haben unser Anliegen davor gebracht. Wir haben gesagt, es ist jetzt schon abends 6 Uhr, wir schaffen das Hotel nicht, das wir gebucht haben in einem der nächsten Orte. Ja, kein Problem. Kommt mal rein oder vertretet euch die Füße im Ort, lauft spazieren. Es war dann wieder schön klar alles, wunderschön, aber eisig kalt. Da war eine Nacht, die hatte ja am Morgen dann 40 Grad minus. Sie macht die Heizung an. Und was wollt ihr denn essen? Sie hat eigentlich nur noch Schnitzel und Bratkartoffeln.
Gibt schlimmere Schicksale?
Das stimmt. Und so sind wir also erstmal spazieren gegangen in dem Ort. Und haben dann auch gleich bemerkt, warum die besten Rallyefahrer der Welt halt aus Schweden oder aus Skandinavien kommen. Weil, als sich das Wetter wieder gebessert hatte und es war dann eine sternenklare Nacht, es ist ja Winter, da muss man ja wissen, dass da um 3 Uhr ja dann schon dunkel ist, dann kamen aus allen Ecken die Saabs und Volvos hervor und sind driftend durch den Ort echt, gefahren. Ja, die haben also alles ausgenutzt. Jetzt gilt's mal wieder. Und da hat man ja und haben wir wirklich gesehen, das macht ihnen einfach Spaß.
Die können es dann halt einfach, ja.
Sind die gefahren.
Wie habt ihr euch da mit den Hotelleuten damals verständigt? Also war eigentlich
nur Englisch, also in den ersten Zeiten. Also mittlerweile kennt man schon ein paar Brocken Schwedisch natürlich, aber die Schweden sind uns eigentlich immer entgegengekommen dadurch, dass sie dass fast jeder Englisch kann.
Ach ja, krass.
Also okay. Ja, selbst also das Mütterchen, die da rauskam, die hat also ohne Probleme, also konnten wir uns mit ihr unterhalten. Aber es gab ja auch nicht viel zu erklären. Wir brauchen ein Bett und wir haben Hunger. Und das kann man, glaube ich, auch ohne jegliche Fremdsprachenkenntnisse
deutlich machen. Aber das ist schon erstaunlich. Stell dir das mal heute vor. Ja. Also für mich wäre es unvorstellbar. Überleg mal, du hast hier eine Gastwirtschaft auf dem Dorf mit Hotel und da klingelt es irgendwie und da stehen irgendwelche wildfremden Ausländer noch vor der Tür und sagen, wir würden gerne übernachten. Wie hoch ist die Chance, dass da jemand sagt, kommt rein, ich mache für euch das Hotel auf? Ich würde sagen, bei null.
Ja.
Also das ist schon erstaunlich.
Naja gut, ich hatte gerade schon gesagt, am nächsten Morgen war es eisekalt. Und jetzt hatten die meisten unserer Fahrzeuge hatten ja Motorheizer. Das Prinzip ist euch wahrscheinlich bekannt. Da wird einfach das Kühlwasser, wie ein Tauchsieder, wird das Kühlwasser auf einer gewissen Temperatur gehalten. Weil sonst würden... Damals war es zumindest so, dass ist kein Auto mehr angesprungen, wenn er diese Vorkehrung nicht hatte. Und ein Auto, das war damals der Vectra Allrad, der war damals noch ganz neu. Den gab es gar noch nicht käuflich zu erwerben. Der hatte nur das Allradsystem implantiert. So, und der sprang natürlich nicht an, weil für diesen Motor hatten wir auch keinen Motorheizer. Also bei dem war es da. Und dann, wie kriegen wir das Auto jetzt an? Der ist auch nicht mit Fremdstartkabel zum Leben zu erwecken gewesen, weil der Motor, das Öl alles so zäh war, dass auch der Anlasser den nicht durchgedreht hat. Krass. Jedenfalls nicht so schnell, dass er angesprungen wäre. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir anschleppen. Und das damalige Vectra Allradsystem, jetzt bin ich doch schon wieder bei der Technik, der hatte ja eine sogenannte eine Kupplung, die nur die mit Zündung und bei laufendem Motor dann sowieso die Vorder- und die Hinterachse gekoppelt hat. Das war so eine Clown-Kupplung und die nur beim Bremsen dann das Allradsystem abgeschaltet hat, sodass das Auto beim Bremsen ein ganz normales heckgetriebenes Fahrzeug war.
Also es war quasi wie ein permanenter Allradantrieb. So gesehen.
Es war im Prinzip, wenn man die Zündung anhatte und die musste man natürlich anlassen, wenn man ihn anwerfen wollte, dann war auch ein permanenter Allrad.
Ah, du musst gerade nochmal was sagen, weil das habe ich selbst gerade auch in der Unterhaltung falsch verstanden, glaube ich. Du redest von einem Anschleppversuch, richtig? Und nicht von einem Abschleppversuch.
Anschleppversuch.
Ah. Okay.
Also wie ich ja sagte, man hatte den auch mit Fremdstartkabeln nicht zum Durchdrehen gebracht. Da haben wir gesagt, dann müssen wir ihn eben anschleppen. Jetzt ist das natürlich so, dass in dem Moment, wo man die Zündung angemacht hat, war das ein Allradantrieb. Und dann schleiften wir diesen Vectra mit allen vier Rädern durch den Ort und er wollte nicht durchdrehen. Ach, er wollte einfach nicht, egal mit welchem Gang, es hat sich nichts bewegt, bis wir dann irgendwann doch eine Stelle gefunden haben, die etwas höheren Reibwert hatte. Ah. Also vielleicht mit viel Sand und mit was weiß ich, bis er dann doch ein paar Umdrehungen gemacht hat und dann lief er ja. Aber es war ich denke, wir haben eine Stunde gebraucht, bis der Bursche dann endlich gelaufen ist.
Aber siehst du, man lernt auch nie aus.
Ja, ja. Ja, da hat man noch einige Dinge gemerkt. Schon wieder Technik. hat aber mit Bremsen überhaupt nichts zu tun. Und zwar gab es ja zu der damaligen Zeit auch ein sogenanntes Fahrlicht. Das musste automatisch mit laufen. Wenn der Motor lief, musste also auch dieses Fahrlicht, also heutige Autos haben ja das auch noch. Also auch wenn die...
Du redest vom Tagfahrlicht jetzt oder was?
Nein, kein Parklicht, sondern...
Tagfahrlicht meine ich.
Wenn man keine Beleuchtung anhat, also den Lichtschalter auf aus, haben ja trotzdem heutige Autos viele eine so leuchten. Also
ja, das
so,
Tagfahrlicht.
Wie Standlicht ist das?
Tagfahrlicht, ne?
Ja.
Ja? Ja,
also...
Ach, das gab... Okay.
So, und... Da hat man damals versucht, wie könnte man dem Licht sagen, es soll jetzt brennen, es soll jetzt an sein. woher weiß das Licht, dass der Motor läuft? Ne? Also man bei der heutigen Elektronik und so ist das ja alles überhaupt kein Thema. Ja, aber damals hatte man nach Möglichkeiten gesucht. Und da hat man die Idee gehabt, bei uns zumindest, wir nehmen den Öldruckschalter. Das heißt also, wenn der Öldruckschalter auf on ist, also das heißt, der Öldruck da ist, dann macht er das Licht an.
Okay.
So, wenn der Motor aber nicht läuft, dann macht er auch das Licht nicht an.
Kein Licht an.
Und umgekehrt war das dann so, dass bei dem Anschleppversuch, jetzt kriege ich es erstmal wieder auf die Reihe, das ist schon so lange her. Jetzt war das nämlich so, dass durch das Anschleppen der Motor ja doch ein paar Umdrehungen gemacht hat und dadurch Öldruck aufgebaut hat. Mhm. Und dann hat er das Licht angemacht. Und das Licht hat ja wieder Strom gebraucht. Und das war der Grund, warum das so schwierig war, das Auto dann zum Laufen zu bringen. Und deswegen hat man diese Methode, die hat man in Serie bringen wollen eigentlich, weil das eine ganz einfache Methode war. Öldruckschalter, der muss ja immer, wenn der Motor läuft und nichts Defektes ist an der Ölpumpe und so, dann wäre ja auch der Motor gar nicht gelaufen im Übrigen.
Also das heißt, das kam dann nicht in Serie?
Das kam dann nicht in Serie. Ne? Aber das waren die Erfahrungen, die wir damals dann schon weitergegeben haben, wieder nach Rüsselsheim. So geht's nicht. Weil auch ohne jetzt diese Anschleppversuche da nochmal, auch ein normales Auto, der macht normal bei sehr großer Kälte, springt er ja nicht sofort an.
Ja.
Der Motor dreht aber, angenommen der Anlasser schafft es auch und dreht den Motor ein paar Umdrehungen, damit steigt der Öldruck, damit macht er das Licht an und damit war wieder der Strom weg.
Oh Mann.
Also das war sehr so Erfahrungen, die,
ja gut, klar, ist ja wertvoll,
die macht
trotzdem
man halt nur, wenn man auch fährt.
Und das ist eine wertvolle Erfahrung am Ende
trotzdem.
Da bin
ich schon wieder bei dem Thema, was ich halt sehr häufig erlebe mittlerweile von meinen Kollegen, dass viel mittlerweile am Tablet und am Computer halt erprobt wird.
Ja.
Und solche Dinge, die merkt man nur, wenn man auch wirklich mal fährt.
Ja. Zum Glück gibt es das immer noch, die Erprobung. Ne?
Ja.
So, jetzt kommen wir zu den illegalen Geschichten hier. Grenzkontrolle.
Ja.
Also haben wir ja schon festgestellt, Alkohol in Schweden teuer und das heißt ja nicht, dass man sich da permanent besaufen wollte, aber das gute Bier wollte sich der deutsche Ingenieur dann doch nicht nehmen lassen offensichtlich.
Ja.
Davon abgesehen, dass in Schweden das Bier auch, glaube ich, ziemlich abgefüllte Plörre ist, je nach Qualitätsstufe, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja diese Einstufung. Das wird man heute wahrscheinlich salopp sagen, das kannst du nicht saufen. Und dementsprechend habt ihr euch selbst versorgt.
So, erstmal geht's gar nicht so sehr um das Bier, weil das ja größere Mengen dann sind, weil von Alkoholgehalt her, selbst normales Bier ist natürlich anders, wie wenn man eine Schnapsflasche schmuggeln will. Und wir haben oft vor Ort Schnapsflaschen gebraucht als Zahlmittel. Also zum Beispiel, wenn wir eine besondere Strecke geräumt haben wollten oder aber auch nur Freunde, die haben immer, wenn wir angekommen sind, gleich gefragt, und hast du mir was mitgebracht? weil so übliche Schnapsflaschen, ich selber bin eigentlich gar kein Schnapstrinker, gerne mal ein Bier, aber nicht hochprozentiges, aber als Zahlungsmittel war das in Schweden und ist wahrscheinlich auch heute noch hoch begehrt.
Okay,
und deswegen haben wir natürlich solche Dinge auch irgendwo schmuggeln wollen, weil das enorme Zollkosten gebraucht hervorgerufen hätte. Also haben wir, im Auto selber, die Schweden waren natürlich schon findig. Also wir haben da Messgeräte ja oft im Auto gehabt, auf der Rücksitzbank, da war ein Brett drin, wo also irgendwelche Schreiber drauf sind, die also Daten aufgenommen haben. Und unter dem Brett war normalerweise eben Hohlraum, aber das ist dann irgendwann mal den schwedischen Zollbehörden auch aufgefallen. Und deswegen haben wir dieses Versteck dann selten oder nicht mehr benutzt, weil die das schon wussten.
Aber das heißt, ihr seid auch mal erwischt worden?
Ja, wir sind auch erwischt worden. Oh. Und deswegen haben wir ja dann nach neuen Methoden gesucht. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir hatten ja auch den LKW dabei, der auch Versuchsreifen dabei hatte für Versuche auf dem Eis damals, also später. vor Ort.
Ach, das kenne ich.
Und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass natürlich die findigen Reifenmonteure, die haben dann in Rüsselsheim die Reifen vorher, also nicht mit Luft, sondern mit in Stoff und Lappen umwickelte Schnapsflaschen gefüllt und dann den Reifen montiert. Das Rad war natürlich unverhältnismäßig schwer, aber so weit gingen dann die Zollkontrollen doch nicht, dass sie die einzelnen Räder gewogen haben, weil also auf diese Methode sind sie nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob sie es heute wissen. Jedenfalls war es dann immer spannend, in welchem Rad sind denn jetzt Flaschen und in welchem sind keine, aber man hatte das am Gewicht dann durchaus feststellen können.
Was ist da passiert, wenn man erwischt wurde? War das da damals so ein bisschen lax,
wo man sagt, naja, es gibt einen
erhobenen Zeigefinger?
Nein. Also das Mindeste war dass man es zu verzollen hatte.
Ja, okay, gut.
Das war ja das Mindeste. Aber da gab es dann schon gewaltige Aufschläge. Das war dann mehr als das Doppelte
nochmal. Okay,
also es war schon, also es wurde nicht mit Gefängnis geahndet.
Ja, und auch nicht mit nachkommenden Strafen irgendwie.
Nein, das ist mir, also ist uns jetzt nichts passiert. Okay. Ich sage nochmal, wir waren da auch nicht so die großen Schmuggler vor dem Herrn. Aber ab und zu muss man...
Klang anders.
Ich sagte ja schon, es war wirklich so, dass also unsere vor Ort Betreuer, die Schweden, die haben immer nach Schnaps gefragt. Weil nicht um ihn selbst zu trinken, sondern die haben das wiederum als Geschenk gebraucht, wenn sie mal irgendwo eingeladen waren zu irgendeiner Feier. Dann haben sie gesagt, ich habe mal wieder aus Deutschland einen Schnaps. Das war eigentlich, wie gesagt, ein Zahlungsmittel.
Aber das wurde trotzdem.
Oder Bestechungsmittel.
Aber das wurde ja trotzdem, weil sonst hätte man es ja auch auf dem legalen Weg machen können, das wurde ja trotzdem von euch privat gemacht, wenn ich das richtig
verstehe. Das war privat. Ja. Auch wenn wir, so eine Flasche Schnaps, die hat ja in Deutschland natürlich gekostet.
Ja.
Da haben wir dann schon Mittel und Wege gefunden, wie man das auf der Spesenabrechnung kundgetan hat. Da stand dann halt irgendwas anderes drauf. Also wir haben das nicht unbedingt aus der eigenen Tasche bezahlt, aber wir haben, wie ich ja schon sagte, wir haben für so einen Schneeräumer oder so, da haben wir dann ab und zu was gebraucht. Den hätten ein paar 100 Kronen, die wollte der ja gar nicht, weil Geld hatte der auch, aber Schnaps hat er eben keinen gehabt. Und darum war das sehr viel einfacher, zu machen. Jetzt sind wir ja eigentlich schon bei der Geschichte mit den Dosen oder mit den Bierzahlungsmitteln, mit Schnaps und so weiter. Vielleicht nehmen wir das einmal vorweg, was da noch in meiner Liste kam. Wir müssen ja uns nicht
umgehen. Nö, chronologisch muss ich
chronologisch da dran halten. Es war so, dass in Schweden, du hast es ja gerade schon gesagt, auch Bier sehr teuer war. Also ein vergleichbares, was bei uns ja runde 5% Alkohol hat, so übliches Pils oder Exportbier oder so zwischen 4,8 und 5,2. Das ist ja das, was unser Alkoholgehalt, unser Bier an Alkohol hat. Und dieses Bier gab es ja in Schweden und gibt es heute noch nicht frei verkäuflich, sondern nur im Alkoholladen. Und da kostet so eine Palette Dosenbier trotzdem, obwohl es dann Dosen waren, ich weiß es jetzt nicht mehr, damals waren es ja D-Mark, also 50, 60 Mark hat da locker so eine Palette gekostet. So, eine gewisse Menge durfte man ja auch einführen. Und da war es so, dass du hattest ja gerade schon gesagt, in Schweden, das, was frei verkäuflich war, das ging von 1,8%, das war das sogenannte Lättöl, das Leichtbier. Und dann gab es das mittlere, Mellanöl hieß es. Öl ist wirklich der Name für Bier in Schweden.
Das war doch Öl 1, 2 und 3, oder?
Das war dann 2,8. Und dann das im Alkoholladen wie bei uns mit 4,9, 5,2, so ungefähr. So, aber so 5 Liter unseres Bieres durfte man mitnehmen.
Also ein Partyfass quasi.
Bitte?
So ein Partyfass quasi.
Ja, und genau deswegen musste eigentlich jeder Besucher, also jetzt unabhängig von unseren Leuten, also von wenn wir da gefahren sind, hat natürlich, abgesehen von dem Versteckten, hat natürlich trotzdem jeder das
legale
erlaubte
Bier.
Kontingent dabei gehabt. Das fiel ja dann auch, wenn wir gar nichts vorgezeigt hätten, das hätte uns niemand geglaubt. Also hat natürlich jeder sein Kontingent gehabt. Ja. Also zum Beispiel waren es eben damals diese 5 Liter an niedrigprozentigem, unserem heutigen Bier. Und deswegen war es so, dass es galt grundsätzlich, wer nach Schweden kam. Wir hatten ja auch viele Besucher, die mal zugeguckt haben von unserem Management her oder wer auch immer. Oder wenn man selbst dann geflogen ist, weil man ja zwischendurch diese in Verbindung zwischen den einzelnen 3-Wochen-Etappen ja mal hin und her geflogen ist, dann war es eigentlich ungeschriebenes Gesetz, dass man da eine 5-Liter-Dose Bier mitbringt. Da haben die ja die Kollegen dann da oben schon, die oben geblieben waren, schon drauf gewartet. Jetzt kommt wieder eine neue Mannschaft, da muss doch jeder mal ein 5-Liter-Fass dabei gehabt haben.
Kann ich mich aber auch noch daran erinnern, wo das immer vor den Reisen und, hier vor Ort schon stand.
Das war natürlich immer, das hat man natürlich nicht in den Koffer getan, weil das wäre ja zu wertvoll gewesen, falls der Koffer also abhanden ging, das hat man im Handgepäck gehabt.
Ah, heute auch unvorstellbar durch die Flüssigkeitsregelung?
Ja. Wäre wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr möglich. Nicht. Also damals hat eigentlich jeder...
Im Handgepäck
der 5 Liter. Ich auch. Und das will ich jetzt gerade erzählen. Ich hatte also auch in meinem Handgepäckköfferchen eine 5-Liter-Dose. Fragt mich nicht nach, ob das Licher war oder wenn ich aus Hessen gekommen bin. Wie immer auch 5 Liter. Gleichzeitig hatte ich aber für Messgeräte, die da oben irgendwie kaputt gegangen sind, ein Kabel dabei. Und es war im gleichen Koffer, waren so Kabellage mit Steckern und Dot und Teufel und das Fassbier. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, beim Durchleuchten, da sahen die erst einmal die Bombe. Man sieht ja beim Durchleuchten nicht, was das ist, sondern eigentlich nur einen großen schwarzen Fleck.
Wo Kabel raushängen.
Und dann hängen die Kabel raus. Also da... musste ich natürlich logischerweise ins Kämmerchen und Koffer aufmachen und dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass das harmlos war und ich durfte dann weiter abreisen in Frankfurt Richtung Schweden. Da ja jeder, fast jeder, sage ich jetzt mal, wirklich diese 5-Liter-Dose immer dabei hatte, im Handgepäck, war es wirklich so, ich schwöre es, dass später in den Jahren, das ging ja lange so, die Kontrolleure am Flughafen, die haben mal, das lief durch das Band und ist es Licher oder ist es Mönchsbräu oder ist es das? Also die kannten also genau den Fleck schon und da musste man am Schluss eigentlich den Koffer gar nicht mehr aufmachen. Die haben also anhand des Röntgenbildes dann schon leider nicht die Marke erkannt, aber sie wussten, was da drin ist.
Da ist der Ruf erst ruiniert.
Ja.
Sehr schön.
Naja, da gibt es natürlich also zu dem Thema Bierdosen, da gibt es natürlich jetzt noch einige Storys. Zum Beispiel war es grundsätzlich so, wer einen Ausflug, ich sage jetzt Ausflug ins Gelände gemacht hat, also etwas übermütig um die Kurve gefahren ist und im Schnee gelandet ist.
Einen Abflug gemacht.
Ja, mehr oder weniger halt einen Abflug gemacht hat und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Also in jedem Auto waren ja auch Schneeschaufeln, so ganz breite für alle Fälle. Aber manchmal hat man sich dann doch so versenkt, dass auch mit Schaufeln nichts mehr zu machen war. Man musste auf Hilfe warten. Und das kam natürlich hier und da mal vor. Das bringt es ja so mit sich, wenn man auf diesen glatten Straßen auch mal wieder testet und vielleicht zu viel getestet hat. Oder über Landfahrten. Zum Glück per Funk konnte man dann Hilfe holen. Also wer sich nicht selbst befreien konnte, der musste für die Mannschaft eine Palette Bier spendieren. So, und es ist in Schweden, wie ich ja schon sagte, und zwar nicht Dünnbier, also schon richtiges Bier. Ne? Also zu den Preisen von damals 50, 60 Euro.
Achso, er musste dann lokales Bier kaufen, tatsächlich gutes.
Ja, es gab ja deutsches Bier, aber im Alkoholladen.
Ja, ja, klar.
In Dosen.
Ja, ja, okay.
Meistens leider in Dosen, aber ebenso 0,5 Liter Dosen, also üblichen. Kleinen
also Dosen. Es hat wehgetan, finanziell.
Das hat schon wehgetan, aber das musste sein. Das hat auch jeder anstandslos dann bezahlt. Wir hatten nur ein Sparbrötchen einmal dabei. Also den Namen nenne ich jetzt nicht, weil ich weiß, ob er gerade zuhört, der hat überall versucht, wie kann ich denn drumherum kommen. Aber die Mannschaft hat natürlich nicht locker gelassen. Er hat sein Auto versenkt irgendwo und konnte nicht mehr aus eigener Kraft raus. Also er musste eine Palette Bier besorgen. Und dann ist er einen ganzen Tag, ja, Stunden sagen wir wenigstens, herumgefahren und hat geguckt, wo finde ich eine Palette, wo kleine Dosen drin sind, also so 0,22. Und dann kam der am Abend, wir hatten ja da auch so ein Büro, wo wir uns am Abend versammelt hatten, und dann kam der mit dieser Kiste oder mit dem Karton und hat dann so Mini-Dosen gebracht. Oha. Wir haben von ihm ja eigentlich gar nichts anderes erwartet. Wir wussten schon, dass er an allen Ecken und Enden sich drückte. Oh, irgendwas.
Schön.
Aber er kam dann mit den
Mini-Dosen. War wohl dann auch nicht so beliebt mit den kleinen Dosen.
Nein, das waren die berühmten, ich hätte bald den Namen gesagt, der steht nämlich hier auf dem Konzept, aber ich lasse den mal. Er kam also mit den Mini-Dosen, aber die wurden natürlich auch getrunken.
Okay.
Ja.
Das sind wir... Wenn du noch mehr Bier-Stories hast, dann müssen wir nochmal wieder ein bisschen zurückspringen wahrscheinlich, weil wir haben jetzt einen ganz schönen Sprung gemacht und haben uns im Bier verloren.
Ja, vielleicht nur noch eines, das hatte ich, meine ich, aber auch schon gesagt. Also wir haben ja normalerweise, weil aufgrund der Kosten schon, und wir waren ja auch nicht unbedingt Alkoholiker, das will ich ja nochmal ganz deutlich sagen, aber man hat halt Abend auch mal was trinken wollen. Mhm. Und deswegen haben wir dann am Abend immer das noch im Supermarkt käuflich zu erwerbende Bier, die 2,8, also dieses Melanöl, das mittlere Bier, getrunken in Dosen. Das gab es nur so in Dosen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, so eine Dose, zwei, drei Dosen von dem
Leichtöl,
das trinkt man ja, trinkt eine Person am Abend ja ganz locker weg. Ja. Wir sind oft eine Mannschaft gewesen von 6 bis 8 Leuten.
Oha.
Das kann jeder ausrechnen, wie viele Dosen da zusammenkommen. Und die Dosen wurden dann in diesem Büro, das wir angemietet hatten, eigentlich tagsüber, um unsere Schreibtischarbeiten durchzuführen. Und am Abend war das dann mit offenem Kamin und so. Also ein ganz schön bequemer Raum. Und auf dem Kamin sind dann die Dosen gestapelt worden. So, und da ist natürlich so eine Dosenwand im Nu bis zur Decke voll gewesen. Das hört sich wirklich jetzt an, wie wenn wir nur gesoffen hätten, was aber ganz sicher nicht so ist. Weil
klar, seppert sich halt schnell. Ja.
8 Leute mal 3 sind schon 24.
Und dann bist du 3 Wochen da.
Das war innerhalb von wenigen Tagen, war also die Wand wieder voll. Und das haben wir schön gestapelt und die Dosen waren ja auch schön bunt, verschiedene Sorten gehabt. Also das hat wunderschön ausgesehen. Und da hatten wir dann halt einmal Chefbesuch und den haben wir natürlich auch im Büro empfangen, nichts ahnend. Und dann sieht, das war unser oberster Entwicklungschef von Rüsselsheim. Und da kam der da rein und sah diese Wand an Bierdosen. Der hat erst einmal geguckt und hat gesagt, sag doch mal, wie viele Wochen habt ihr denn dazu gebraucht? Wir haben also ein bisschen untertrieben und haben die Rechnung dann ihm auch aufgemacht, dass das gar nicht so schlimm ist.
Aber der erste Eindruck war schon mal...
Der erste Eindruck war natürlich für ihn schon, saufen die eigentlich hier oben nur oder machen die auch vernünftige Arbeit?
Wir haben früher im Jutz bei uns im Jugendzentrum stattdessen die Whiskyflaschen gesammelt. Wenn der Whisky leer war, haben wir dann quasi rund um den gesamten Raum auf so einem Sims quasi rundherum das Ding drapiert und irgendwann haben Reinigungsleute das weggeschmissen.
Aha.
Da war richtig Achterbahn, weil das war ja ganz schlimm.
Aha.
Naja, okay.
Ja, also jetzt glaube ich...
haben wir genug über Alkohol geredet?
Vielleicht kommt ja nochmal irgendwo was ich jetzt vergessen habe, aber das kommt halt immer wieder mal, weil es in Schweden einfach ein Thema ist.
Naja, offensichtlich, ja. Also.
Das kommt wahrscheinlich auch nochmal zu anderem Zeitpunkt, vielleicht nochmal, aber man kann es auch jetzt schon anwenden. Man ist ja abend auch mal ausgegangen. Und dann gab es immer so einen Tanzabend. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt beim letzten Mal. In dem einzigen Hotel damals in Arjeplog, da war praktisch immer am Wochenende Highlife. Sehr verständlich, weil da kamen aus den abliegendsten Orten am Polarkreis dann Leute, die sich halt mal ein schönes Wochenende machen wollten. Und die sind dann da in das Hotel und haben zu sündhaften Preisen auch alkoholische Getränke zu sich genommen und hatten getanzt und so weiter. Und
war
so
das
weiter.
Das Silberhatten?
Das oder? War das Silberhatten, mhm. Da warst du ja schon mhm. mal. Ne?
Ja.
Ja. Das kennst du. Ja, da haben wir uns immer gefragt, wie können sich die denn das leisten? Weil wir waren ja ganz gut ausgestattet mit unserem Spesensatz, den man mhm. da bekommen hatte, sodass wir unseren täglichen Bedarf ja durchaus decken konnte an Nahrungsmitteln mhm. oder an alkoholfreien Getränken oder auch mal abends ein Bier zu trinken, auch wenn es teuer war. Aber trotzdem haben wir uns immer wieder gefragt, aber sie sind natürlich die ganze Woche auch total abstinent gewesen oder vielleicht auch wochenlang, bis mhm. sie mal wieder auf diesen Tanzabend gegangen sind und der hat ihnen dann halt einfach was gekostet.
Naja.
Das ist halt so. Ja, vom Chefbesuch habe ich ja gerade schon mal gesprochen, der also nicht nur über die Bierdosen da sich gewundert hat. Es war üblich, dass wir so zum Ende der Wintererprobung, die dann so im März, April spätestens mal ja dann zu Ende war, wir hohen Besuch bekommen hatten aus Rüsselsheim. Also zumeist also wenigstens mal die Chefingenieure und dann den Entwicklungschef vom Management her, die wollten dann natürlich auch mal wissen, nicht nur was wir da oben treiben, sondern wie ist der Fortgang der mhm. Entwicklung gegangen, was könnt ihr uns denn jetzt zeigen? Man muss ja immer noch mal sagen, das war ja damals alles, diese Anfänge, wo ABS ja noch nicht selbstverständlich war, mhm. sondern eben als Option oder in manchen Modellen ja nur verfügbar war. Heute ist es ja,
naja, klar.
Serienausstattung.
Also hört euch schon mal den Podcast an. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Die Leute sollen den Podcast anhören. Ich glaube, mich knutscht ein Elch.
Da so, war das ja, sehr da, genau da sehr umfangreich. Da habe ich das, glaube ich, ja schon mal erzählt. Naja, aber da war also mal einer unserer obersten Chefs da und dann waren wir auf dem See, wo geräumte Strecken sind, riesige Kreise. Auch das kam in dem anderen Podcast, glaube ich, schon mal mhm. Zum Thema. Kilometerlange Strecken waren da geräumt und hauptsächlich eben auch ein großer Kreis mit poliertem Eis und mit festgefahrener Schneedecke. Der war also echt präpariert. Dazu wieder die Schnapsflaschen doch für den Präparator, den Schweden. Der hat es dann perfekt gemacht. So, und dann hat man beispielsweise demonstriert, wie ein Auto, das da im Grenzbereich um diesen Kreis, der hatte teilweise einen Kilometer Umfang oder 800 Meter waren es meistens. Und da ist einer unserer Monteure, ich weiß, wer es war, ich sage da auch nicht den Namen, der fuhr halt dann da im Grenzbereich und wollte eben demonstrieren, wie man dann mit ABS und so weiter beim Kurvenbremsen trotzdem in der Spur bleibt. Und hat das da war also der Chefingenieur und einige andere Öbere, sage ich mal, die standen da am Streckenrand und dann fuhr der da rum. Und hat wohl irgendwo etwas übertrieben und kam dann doch ins Schleudern und hat eine riesen Staubwolke erzeugt, die also gerade die ganzen Zuschauer eingedeckt hat. Und es ist zum Glück ja nichts passiert. Er kam noch vor denen zum Stehen.
Oha.
Mhm. Und da hat der Chefingenieur schon gesagt, na, also so richtig tadelnd. Und der Fahrer stieg halt aus und hat gesagt, da muss ich wohl eine glatte Stelle erwischt haben. Wer weiß, wie das da oben aussieht, das ist nichts fest, das ist ja, alles glatt.
Das ist alles glatt, ja.
Alles glatt, er hat aber einfach übertrieben.
Aber souverän gekonnt hat dazu, das ist ja auch.
Ja, also es war, man, es hat dann jeder doch gelächelt. Zum Glück ist ja nichts passiert, es wäre wahrscheinlich anders ausgegangen. Also man musste da schon etwas.
Sind da die Chefingenieure und sowas, die dann mal hochkamen, auch mal selbst gefahren oder war das nicht der?
Doch,
nicht
doch, hier? Die sind auch selber gefahren, okay. Natürlich, ja, ja. Also wir hatten ja da beispielsweise auch Handlingskurse auf dem See und später auch auf dem Land. Und natürlich haben diese Besucher diese Autos auch selber logischerweise selbst gefahren. Aber bestimmte Manöver hat man ihnen ja vorher mal demonstriert, was sie eigentlich machen sollten.
Naja, klar.
Das ist ja nicht jedermanns Geschmack, dann einfach genau das auf Anhieb zu tun, obwohl das vorher noch nie gemacht
ist. Ist auch nicht so
einfach. Also. Ja, ja. Aber die sind selbstverständlich, alle Autos, die wir präsentiert haben, so, das ist jetzt der letzte Entwicklungsstand, so wollen wir in Serie gehen. Und das ist der Stand, dann fahren wir mal. Mhm. Und da haben wir auch über Land, sind wir ja weite Strecken über Land gefahren, so Testfahrten, wo man das alles dann denen gezeigt hat.
Das heißt, sie waren dann Beifahrer quasi in dem Moment.
Erst teilweise Beifahrer und sind dann aber auch selber gefahren. Weil wir vorhin schon über die schwäbische Mundart mal was hatten, da ist mir auch noch was eingefallen. In der Nähe, du kennst, glaube ich, den Berg auch. Da gibt es einen Berg, der heißt der Galdispuder.
Ah ja, klar. Skiberg. Zum Skifahren.
Zum Skifahren, genau. Mhm. Da ist eine Skiabfahrt, aber es ist auch eine Auffahrt natürlich. Eine kurvenreiche Strecke nach oben, die wir auch zu Testzwecken natürlich benutzt haben. Mhm. Insbesondere später bei ESP-Sachen, aber auch bergab ABS-Bremsungen. Über die Problematik im Tiefschnee habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon referiert, weil das ist nämlich auch so eine kritische Fahrbahnoberfläche, wo man mit ABS zum Teil oft ellenlängere Bremswege hat als blockierte Räder. Und dort hatten wir also auf dieser Bergauf- und Abfahrstrecke natürlich Tests durchgeführt. Die haben wir teilweise gemietet, teilweise aber auch war die für öffentliche Fahrer zulässig. Mhm. Je nachdem, wenn der Skilift offen hatte, sind ja die Leute auch oft dann hoch.
Ja, klar. Ja.
Also und die letzte Kurve vor dem Tab, vor dem vor dem Gipfel in Anführungszeichen, da war so ein Parkplatz, ein großer geräumter, also man darf ja da nicht heutige Maßstäbe anlegen, sondern das ist alles einfach nur Schnee. Schneebedeckt, festgefahren teilweise. Und die letzte Kurve, die war mit 15% Steigung schon schwierig zu nehmen. Da musste man halt einen Anlauf nehmen. Und da weiß ich eben noch einen schönen schwäbischen Spruch, der hat dann immer gesagt, vor der letzten Kurve, lieber einen Unfall riskiere, als einen Schwung verliere. Das hat er immer gesagt. Also man musste echt ordentlich Schwung holen, damit man die letzten Steigungen noch geschafft hat. Weil wir wollten ja eigentlich nicht aufwärts testen, sondern wir wollten ja abwärts testen. Also wir mussten irgendwie mal hochkommen.
Ja, klar.
Und das war oft gar nicht so einfach. Und wer da an dieser letzten Kurve hängen geblieben ist, der hat eben Pech gehabt. Der musste dann nochmal Anlauf nehmen.
Aber wenn er es übertrieben hat, kam der Unfall.
Ja, ja, aber deswegen hat er eben gesagt, lieber einen Unfall riskiere, als den Schwung verliere. So, ja, was? Erzähl mal du was.
Ich kann nichts erzählen. Irgendwann war ich mal dabei, darum bin ich gerade gespannt, ob das die Zeit war, wo ich dabei war, weil du hast hier ein Stichwort Filmteam hingeschrieben.
Ach ja.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Thema ist, wo ich selbst mit dabei war. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das die Zeit war, wo ich mal mit dabei gewesen bin und dass dort gerade, ich meine, ein Werbevideo gedreht wurde und da sogar, ich meine, sogar mit einem Helikopter oder sowas sogar dabei war, wenn ich mich dunkel erinnere, der gefilmt hat, aber das ist nur so ganz...
Naja, es waren halt oft Filmteams vor Ort, weil natürlich wollte man teilweise auch zu Werbezwecken für den Verkauf von Autos damals oder für die Händler zur Verfügung stellen, wie solche Wintererprobungen überhaupt stattfinden.
Ich meine, das war sogar für einen Werbefilm im Fernsehen, wo ich da war. Also das richtig, ich meine, damals wie heute gab es ja...
Ich kann mich da nicht dran erinnern, aber das ist immer wieder mal vorgekommen natürlich. Ne? Ja, ich sagte ja schon, dass diese Wintererprobungen ohnehin 3 Monate lang gingen mit dem entsprechenden Austausch der Mannschaften. Und wenn man jetzt vor Ort war, gab es natürlich nicht nur offizielle Filmteams, die da auf Einladung kamen und ihre Arbeit dort verrichtet haben, sondern man musste mehr oder weniger täglich damit rechnen, dass also sogenannte Erlkönige unterwegs waren.
Erlkönig-Jäger meinst du? Weil die Erlkönige waren ja
Entschuldigung, Erlkönig-Jäger, was habe ich gesagt?
Nur die Erlkönige, du hast die Jäger unterschlagen.
Nein, also die Erlkönig-Jäger. Und da gab es damals einen Journalisten, das war ein Herr Lehmann, der ist ganz bekannt gewesen. Und vorhin hatten wir es ja noch über unsere Funkgeräte, die alle die gleiche Frequenz hatten.
Ah.
Und da kam dann im Funk, Achtung, Lehmann ist da. Also den hat dann irgendwann einer erkannt, trotz Verkleidung. Der hat sich sogar oft verkleidet, damit man ihn nicht erkennt. ich kann gar nicht mehr genau sagen, der hat für verschiedene Automagazine gearbeitet, aber ich meine, es war wenigstens mal Automotor und Sport oder andere einschlägige Literatur. Und wenn der da war, der hat natürlich auch versucht, diese sogenannten Erlkönige zu erwischen. Da sage ich dann gleich noch was dazu, weil das sind ja dann diese Prototypen gewesen, die es heute auch noch gibt, die teilweise getarnt sind, teilweise schon fast ungetarnt durch die Gegend fahren. Und natürlich war das immer, das kann man ja in jeder einschlägigen Fachzeitschrift immer wieder mal, sind da Fotos an, die da sagen, ach, das ist der neue XYZ. Und deswegen tummelten sich da immer wieder Journalisten. Und da war es in diesem Falle recht günstig, dass wir zumindest die ersten 10 Jahre bestimmt die gleiche Funkfrequenz hatten. Und da hat eine Firma die andere gewarnt, Achtung, ich habe mal wieder einen gesehen, da läuft einer mit einer Kamera auf dem Eis herum, der gehört nicht zu uns. Also bringt mal eure Prototypen in Sicherheit.
Aber war die da auch schon von Anfang an getarnt generell? Oder war der Versuch am Anfang so, dass ihr gesagt habt, bisher hat es keinen interessiert, brauchen wir nicht? Oder?
Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wie so eine Erprobung für neue Systeme vonstatten geht. Das fängt nämlich an mit Serienfahrzeugen, die schauen äußerlich, die sind nicht nur äußerlich, sondern fast auch innerlich ein komplettes Serienfahrzeug. Wenn man dann beschlossen hat, also in diesem Omega, Astra oder was auch immer, oder in einem BMW 3er, wie auch immer, es machen fast alle Firmen gleich. Das heißt, man nimmt zuerst ein Serienauto und baut dort nur Komponenten ein. Das sind sogenannte Komponententräger. Mhm. Also das heißt, ein Auto, das auf dem Markt nicht mit ABS oder ähnlichen verfügbar ist, aber es muss ja erprobt werden.
Das kriegt und dann halt
baut
ABS
man zuerst mal das System in so ein Auto ein. Das erkennt man von außen gar nicht.
Mhm. Ist auch ziemlich unspannend für einen Erlkönigjäger erstmal.
Ja, das ist völlig uninteressant. So, die nächste Stufe. Also das gibt es alles, diese Autos, die ich jetzt oder diese Varianten, die ich jetzt gerade erzähle. Also das erste Serienauto mit Komponenten. Das zweite ist ein Serienauto, das hat diese Komponenten, die zu erproben sind, aber hat auch zum Beispiel schon ein neues Fahrwerk oder eine neue Innenausstattung. Aber alles Dinge, die man auch noch nicht so erkennt und die sind auch nicht so interessant für einen Erlkönigjäger.
Naja, die wollen die äußere.
Die wollen natürlich sehen, wie sieht das neue Auto aus, das neue Modell. Also, dann, das sind diese sogenannten Nullwagen bei uns, die heißen bei anderen Firmen vielleicht anders. So ein Nullwagen, der hat, die Hülle ist immer noch das bestehende Modell, aber unten drunter ist schon alles weitestgehend das neue Auto. Nicht immer ist ja das Fahrwerk komplett neu, aber oft ist auch ein komplett neues Fahrwerk drin. Wir hatten zum Beispiel Fahrzeuge, die hatten damals noch Hinterradantrieb, ne? Gab es ja bei Opel fast nur, aber wir haben ja irgendwann beim Kadett angefangen, auch einen Frontantrieb zu machen. So, und ich weiß noch, da waren wir mal in anderer Geschichte unterwegs, in den Alpen, wo wir dann auf einen Kadett an der Vorderachse Schneeketten montiert haben. Und dann kamen Touristen vorbei und haben gesagt, ey, was macht ihr dann da? Was wollten ihr mit Schneeketten an der Vorderachse? Das Auto hat doch Hinterradantrieb. Ja, der nicht. Der hatte damals schon Vorderradantrieb. Also an solchen Dingen hat man dann schon erkannt, wer es genau wusste, hoppla, da ist was anders an dem Auto. Und dann kam später, die nächste Stufe sind dann die echten Prototypen. Die haben äußerlich schon genau die Form. Allerdings gibt es da auch wieder unterschiedliche Stufen. Die erste Stufe ist auch, weil man will ja zum frühesten Zeitpunkt nicht schon die Form oder das äußere publik machen. Und deswegen sind da manchmal aus Plastikteilen sind da Dinge angebaut worden, die dann die Form komplett verändert haben.
Die aber eigentlich gar nicht hingehörten.
Da hat man dann schon gewusst, hoppla, da ist ja ein ganz anderes Auto drunter. Manche haben sie sogar zugedeckt mit, es gibt unterschiedliche Methoden, wie Firmen das handhaben. Also bei uns war es so, dass man da einfach Kunststoffteile angebaut hat, die haben dann einen Heckflügel simuliert oder haben andere Front oder andere Türen, die haben jedenfalls die Silhouette so verändert, dass man naja, mit heutigen Mitteln, mit KI, glaube ich, die hätten dann, die würden jetzt auch herausbringen, wie das Auto tatsächlich mal aussehen würde.
Aber war das damals auch schon so, dass die, was man heute kennt, wir haben ja hier Ferrodo sitzt ja in Bad Camberg bei uns. Ja. Wir sind ja dauernd Prototypen, die hier rumfahren. Ne? Diese verhüllten Autos, die dieses, wie nennt man das, ich sage jetzt mal Mosaik-Muster haben mit Grau, Schwarz, Weiß.
Ja.
Das war damals auch schon so?
Das war damals auch schon so.
Ah, ja.
Also das wäre dann wieder die nächste Stufe gewesen, okay. Weil man wollte natürlich auch erproben, also bei der Bremsenerprobung oder ABS-Erprobung war es eigentlich nicht so relevant, ob da noch ein paar Plastikteile dran gepappt worden sind oder nicht. Das hat eigentlich das Bremsverhalten ja nicht verändert. Aber wir haben die Autos ja nicht nur alleine genutzt, sondern da waren ja oft auch Karosserieleute da.
Ah.
Oder andere Truppen aus dem Entwicklungsbereich, die wollten natürlich auch mal erproben, wie verhält sich das Auto bei Schneegestöber, bei Regen, bei sonst irgendwas. Mhm. Und deswegen war es da schon wichtig, dass auch die äußere Form dann stimmte.
Ah.
Wegen, jeder kennt es, wie die Heckscheibe verschmutzt, zum Beispiel, wenn ungünstige Strömungsverhältnisse, es gibt Autos, wo man ja gar nicht lang fahren muss, dann sieht man hinten nichts mehr
durch.
Nichts
mehr raus.
Und dann gibt es wieder andere, wo das länger dauert.
Ja.
So, und genau aus diesen Gründen gab es natürlich dann auch Prototypen, bei denen die Silhouette schon original war.
Mhm.
Um es nicht ganz so, auch wieder damalige Verhältnisse, muss ich sagen, noch ohne KI, hat man die dann ganz fürchterlich lackiert oder Schachbrettmuster, schwarz-weiß, wie du gerade schon gesagt hast. In Camberg, die Firma, die fahren ja ab und zu mit solchen Autos auch hier durch unseren Ort, heute immer noch. Und dann sehen die Autos doch verfremdet aus irgendwie. Man hat es also versucht, mit solchen Methoden zu erzielen, dass man denn nicht gleich die Silhouette erkennt. Die Form war, die war halt nun mal so, die wollte man dann halt haben. Ja gut, also bis zur letzten Stufe, wo das Auto völlig unverändert, aber immer noch als Prototyp, so ein Ding hat 1 Million gekostet oder so, wo alles neu ist, aber es ist noch nicht auf dem Markt. Man muss halt nochmal erprobt werden. In den letzten Stufen. So. Und die hat man natürlich extrem geschützt. Und also wenn da ein Lehmann aufgetaucht ist, alles weg, schnell verstecken, weil da hatte man keine andere Möglichkeit.
Naja, klar.
Und die haben ja oft auch mit riesen Teles, waren am Rande gestanden und haben uns da fotografiert.
Aber also, wie kann ich mir das vorstellen? Sehen wir mal an, der besagte Herr Lehmann war erfolgreich, drohte dann. Weil ich meine, du kannst das ja nicht verhindern. Also du kannst nur dein Bestmögliches tun, um den Erlkönig zu schützen, aber du kannst das ja, sonst kannst du das Auto ja nicht fahren. Also irgendwie musst du das Risiko ja irgendwo eingehen, sonst kannst du die Tests ja vergessen. So, wenn dann in Autobild, Automotor und Sport auf einmal das Bild kommt vom See und du sagst, scheiße, hat er uns erwischt, ist das dann halt einfach blöd gelaufen oder gab es dann auch mal einen Einlauf, wo man sagt, hätte der nicht mal ein bisschen besser aufpassen
können? Na, es gab schon Konsequenzen.
Tatsächlich.
Also jetzt nicht persönlich, dass man Handschellen abgeführt worden ist, das nicht, aber man hat schon einen Rüffel gekriegt, da habt ihr nicht richtig aufgepasst, bis hin zu solchen Konsequenzen, die dann nicht lange angehalten haben meistens, dass man einfach verboten hat, mit solchen Prototypen, also mit dem letzten Stand, den man überhaupt außen fahren zu dürfen.
Ah.
Oder eben nur in wirklich abgesperrten Bereichen, also zum Beispiel Dudenhofen, Prüfgelände oder auf anderen Prüfgeländen. Conti in Hannover hat ja sowas gehabt oder die Firma Porsche in Weissach. Es gibt ja, kennt ihr vielleicht vom Namen her, gibt es viele Teststrecken, die also so abgeschirmt sind, dass man, also in der heutigen Zeit fliegt dann halt eine Drohne drüber.
Naja.
Also das hat sich alles so verändert, dass man, eine absolute Sicherheit hast gibt es nicht.
Ja.
Aber wie du, deine Frage war ja, Konsequenzen gab es schon. Man hat mal wieder ein paar Wochen lang, hat man das durchgehalten und hat gesagt, ihr dürft jetzt einfach draußen nicht mehr fahren.
Ah, ja.
Bis wir wieder Argumente gefunden haben. Also ich sage nochmal, bei der Bremsenerprobung war es nicht so wichtig.
Ja, aber die
wir
Kollegen
haben selten richtige Prototypen in der allerletzten Ausbaustufe gehabt, weil die waren für andere, für Karosserieleute viel wichtiger. Und da so ein Auto halt auch sehr, sehr wertvoll war für die Erprobung, hat man dann halt gesagt, ihr dürft jetzt mal eine gewisse Zeit nicht draußen fahren, bis sich die Lage beruhigt hat und dann ist man halt mal wieder. Das gab schon so Zeiten, wo man dann einfach gesagt hat, jetzt weiß keiner mehr, oder niemand wusste, dass sowieso ein neues Modell kommt, dann ist man in Rüsselsheim aus dem Werkstor rausgefahren, mit einem Prototyp, mit Original, tagsüber. Aber wie gesagt, wäre mal wieder ein Foto entstanden, dann hat man mal wieder monatelang das eingeschränkt.
Aber kannst du dich dran erinnern, ich versuche es gerade selbst, aber ich kriege es nicht mehr genau zusammen, weil du sagst, man ist ja auch ab und zu mal mit einem Auto rausgefahren, was dann wirklich ein echter Prototyp war oder was man so gar nicht kannte. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass du mal in deinen späteren Jahren, oder vielleicht waren es auch schon die mittendrin, egal, ein Omega-Modell hier zu Hause mit hattest, was leider so nie auf den Markt kam. Da war wohl der Super Omega geplant, ob das vielleicht auch für die Amis war. Ich kann mich nur noch ganz dunkel dran erinnern, das war irgendein, also es war ein vollkommen anderes, also nicht Modell an sich, sondern es ging, glaube ich, primär um die Leistung und den Motor, wenn ich mich dunkel erinnere. Und den hattest du mehrfach hier zu Hause dabei und wo du gesagt hast, da muss man aufpassen irgendwie, kann ich ganz dunkel.
Naja, das war, stimmt schon, das war ein Omega, der als Cadillac in Amerika verkauft worden ist.
Ja, aber der kam nie, glaube ich, oder?
Doch.
Ah, der kam sogar.
Doch, der wurde auch nach Amerika, der wurde in Rüsselsheim gebaut und ist nach USA exportiert worden. Trump lässt grüßen. Ich weiß nicht, was er heute sagen würde, aber Fakt ist auf jeden Fall, also wenn ich glaube immer, du meinst dieses Auto. Ja, es gab, aber das war bestimmt der Cadillac. Gerade ist mir der Name auf der Zunge gewesen, jetzt fällt er mir nicht ein. Der hat nämlich einen bestimmten Namen.
Das war nicht der Antera, oder?
Catera.
Catera?
Catera hieß er, jetzt, danke. Der Omega Catera. Und das war der der Omega mit einem V6, irgendeinen amerikanischen Motor, aber der wurde in Rüsselsheim gebaut.
Ah.
Es ist schon so lange her, dass ich, man möge mir verzeihen, wenn ich da nicht mehr alles genau weiß, aber das war, ja, das war bestimmt der. Ansonsten gab es ja nochmal einen Lotus Omega.
Ne, den, das weiß ich, aber den gab es ja offiziell.
Den gab es ja offiziell. Das war so das erste Auto, das ich damals als Serienauto gefahren habe, der also wirklich mal knapp 300 lief.
Ja, der war mit 300 eingetragen tatsächlich.
Also das war dann schon mal ein Erlebnis, weil auch trotz meiner motorsportlichen Vergangenheit sind so Geschwindigkeiten im Bereich von 300 mit unseren Serienrennautos nie erreicht worden. Also man ist schon mal 250 oder so, liefen unsere Monzas damals schon auch. Aber 300 ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und wer so eine Geschwindigkeit mal selbst gefahren hat, der weiß, wie schmal plötzlich eine dreispurige Autobahn wird.
Ja.
Das ist enorm.
Ja.
Wie sich das Band vorne zu einer Engstelle plötzlich wird, das glaubt man gar nicht.
Naja, das wird ein richtiger Tunnel. Ja, ja, aber dann war das der wahrscheinlich. Ja, ist das.
Das zum Lotus Omega, naja, eine Story fällt einem ja dann immer ein, wenn man darüber redet. Ich hatte ja das, Privileg war es jetzt nicht unbedingt, das war ich ja nicht der Einzige, aber ich durfte unter vielen anderen auch manchmal solche Autos mit nach Hause nehmen. Auch mal übers Wochenende, da warst du mit im Auto oder die Familie war mit im Auto und wir fuhren nach Nürnberg.
Die Geschichte habe ich tatsächlich schon mal in einem Podcast erzählt.
Mit dem Lotus Omega?
Meinst du den Spurwechsel?
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, ich habe es mal erzählt. Ja.
Ja.
Aber jetzt habe ich wenigstens die Bestätigung, dass ich mir das nicht ausgedacht habe.
Nein, nein. Das war in Seligenstadt, das weiß ich noch wie heute. Ich kam Richtung Aschaffenburg auf der Autobahn, bin natürlich schon schnell gefahren, logischerweise linke Spur und plötzlich steht alles vor mir. Und kurz vor der Ausfahrt Seligenstadt, ich habe das also noch geschafft, bin aber dann auf die mittlere Spur und auf die rechte, weil ich den Stau vor mir gesehen habe und wollte dann noch die Ausfahrt rausnehmen nach Stockstadt und dann knallt es neben mir. Und dann ist nämlich ein Auto, das hinter mir war, das hat eben nicht mehr rechtzeitig es geschafft und ist dann links volle Kanne an das Stauende hineingefahren. Das ist zum Glück, gab es keine Verletzten, aber es war ganz schön kaputtes Auto.
Klar, aber man muss ja in der Situation sagen, an der Stelle hätten wir eigentlich gestanden. Das heißt, richtig, der Aufschlag wäre stärker gewesen. Da hätte
ich
gestanden,
wenn ich nicht den Spurwechsel nochmal in die Mitte und dann noch weiter nach rechts kurzfristig
dann
gemacht hätte.
Klar.
Und dann
wäre es für mich
wahrscheinlich weniger schlecht ausgesehen, wenn ich dann dieses wertvolle Auto hätte, auch wenn ich keine Schuld habe.
Ja.
Aber es wäre ja trotzdem zertrümmert worden.
Ja, ja. Also, die Familie vielleicht auch, man weiß es
nicht. Das vergesse ich so schnell nicht, weil das einfach Zufall war.
Ja.
Also einfach eine glückliche, unvermittelte Reaktion, das weiß man im Nachhinein gar nicht.
Ich habe das sogar noch ein bisschen anders in Erinnerung, aber vielleicht habe ich das dann falsch erzählt oder habe was dazu gedichtet. Ich habe sogar in Erinnerung, dass du bist nie so der der Spurwechsler gewesen. Also nicht der, der, ich wollte damit nicht sagen, dass du dauerhaft links gefahren bist, aber du bist nicht, oh, hier geht's ein bisschen schneller im, im Stau. Du bist eigentlich immer gesagt, komm, nicht. Irgendwie so. Und ich kann mich dunkel dran erinnern, dass meine liebe Mutter vom Beifahrer gesagt hat, fahr halt mal rüber und du hättest dann sogar, naja, komm.
Möglicherweise so, das ist so
mein,
so.
Das ist so mein Gedächtnisprotokoll und obwohl du es sonst eigentlich nie gemacht hast und dann rübergefahren und dann schlägt neben dieses Auto ein.
Ja.
Das ja, weiß ich auch noch. Das, ich habe es dunkel im Kopf gehabt, dass das der Lotus Omega war. Das wusste ich aber nicht mehr.
Das war der Lotus Omega, ja, das weiß ich. Das weiß ich noch ganz genau, ah, okay. Weil das hätte für mich auch nicht so schön ausgesehen, wenn ich dieses Auto für eine, ich durfte den privat benutzen, also nicht deswegen, aber wenn ich den auf einer Privatfahrt dann auch noch ohne Schuld zwar beschädigt hätte.
Aber ihr merkt schon, ne, das geht immer ums Auto, ne, weil ich meine, dass die ganze Familie mit drin gesessen hat, war jetzt gerade nicht die Priorität, sondern es ging eher um den Lotus Omega. Das wäre schlimmer gewesen. Ja. Aber gut, Spaß beiseite. Ernst, komm her. Wir waren eigentlich beim Erlkönigjäger. Das haben wir, denke ich, soweit durch. Mhm. Aber das mit dem Filmteam hast du jetzt irgendwie übersprungen. Das Filmteam, du hast das selbst aufgeschrieben und da habe ich dann selbst angefangen und dann bist du aber zum Erlkönig gekommen.
Ja, also wir waren ja, dass also immer wieder Journalisten da oben waren, aber auch wir selbst haben ja Filme gedreht. In, ganz offiziell im Auftrag der Firma Opel wurden damals, als Opel den ersten Allrad da auf den Markt gebracht hat, da wurde ein riesen Filmteam angekarrt und die haben dann einen Werbefilm gedreht mit diesem was war's?
Vectra, oder?
Vectra.
4x4, oder?
4x4, genau.
Ach, das ist
mit diesem speziellen 4x4, den wir damals noch in der Erprobung hatten. Ihr erinnert euch an die minus 40 Grad und Voting, wo wir den nicht anschleppen konnten zuerst. Und das war damals noch so ein Komponententräger beispielsweise. Ne? Das war ein ganz normaler Vectra, aber er hat eben Allrad gehabt. So, und dieses Allradsystem, das war damals auch sehr neu. Das hatte sonst keiner, das eben beim Bremsen das Auto komplett wieder als normales Fahrzeug fungiere. Und genau dieses System sollte da in einem Werbefilm demonstriert werden. Und da hatten wir natürlich Fremdfabrikate dabei. Wer üblich ist, gehört sich ja Audi immer dazu, weil da gibt es ja fast für jedes Modell ein Allrad. Und naja, nennen wir gar nicht so viele Namen. Das waren vielleicht 4 Konkurrenzmodelle. Und da war ein komplettes Filmteam dabei. Und wie das so ist, die Filmleute, sagen wir mal so, die haben immer ein bisschen länger gebraucht, wahrscheinlich deswegen, weil alles immer perfekt sein musste und die Zeit verging und da waren wir tatsächlich bis Anfang Mai noch auf dem See und haben dort also diese verschiedenen Modelle, einschließlich unseres Allrads, im Vergleich getestet. Die habe ich alle selbst gefahren, immer das gleiche Manöver und es wurde gefilmt. So. Aber Anfang Mai war das Eis, es war immer noch Eis. Und die waren auch komplett mit so einem kleinen LKW, mit dem Filmequipment waren die vor Ort. Aber wir hatten auch einen schwedischen Betreuer, diesmal wahrscheinlich ohne Schnapsflasche, das weiß ich nicht, das Filmteam hat den bezahlt. Und da sind wir morgens um 4 aufs Eis, da war es noch tragfähig. Also tragfähig ist der falsche Ausdruck. Tragen, es trägt, aber es wird immer weicher durch die Sonneneinstrahlung, denn im Mai oder Ende April, Anfang Mai, da scheint ja die Sonne schon fast wieder rund um die Uhr. Mhm. Im Dezember geht sie nicht auf und um diese Zeit geht sie fast nicht unter. Also erwärmt die Oberfläche schon so, dass das Eis dann sülzig wird irgendwie. Und da war also immer ein Schwede dabei, der hat ab und zu mit so einem motorgetriebenen Bohrer hat er immer die Eisdicke nochmal gemessen und dann hat er so irgendwann so morgens um 10, 11 hat er gesagt, Schluss, aus und hat gewunken,
alle ab, runter
vom See. Und dann sind wir dann, naja, erst wieder am nächsten Morgen um 4 hat die Arbeitszeit dann begonnen. Das war wahrscheinlich das mit dem Filmteam.
Ja,
das war aber sehr interessant natürlich, wenn man mal sieht, wie so ein Film entsteht, wie eine Sequenz 100-mal gedreht wird, bis sie sagt, jetzt hat's gepasst. Ja. Und das erkennt man manchmal nicht, wenn man so im Fernsehen
oder der Aufwand dahinter bleibt Kino oft verborgen. Dann,
was da für ein Aufwand manchmal getrieben wird.
Das ist schade eigentlich manchmal, ne? Weil das wird manchmal den Leuten, die diesen Job machen, auch nicht ganz gerecht.
Nein, die haben natürlich dann auch für die Öffentlichkeit Tricks oder Dinge eingeflochten. Die Ingenieure, gehörte ich halt auch dazu, die flogen natürlich mit dem Hubschrauber, sind die dann aufs Eis geflogen. Der Hubschrauber hat noch eine Runde gedreht.
Das ist der Hubschrauber, den ich im Kopf habe. Dann war das vielleicht wirklich, wo ich
dabei war. Also der flog und dann landete der, dann stieg ich mit, oder mein Kollege und ich stiegen wir aus dem Hubschrauber und liefen mit entsprechend angezogen zu den Testautos, stiegen ein und fuhren dann da herum. es war
Effekthascherei.
Lassen wir es lieber. Also wir hatten nie einen Hubschrauber gehabt, also eben für diese Filmleute damals. Aber es war interessant zu sehen, wie das mal funktioniert hat.
Wie sagt man heute, Klappern gehört zum Handwerk.
Ja, klar. Ich hatte da sogar mal die Idee, da ging es nämlich auch wieder um das Bremsen in der Kurve. Also eingeschlagene Räder und ABS und Bremsen. Das war also auch mit diesem Filmteam. Und da hatte ich, damals hat die Steffi Graf für Opel Werbung gemacht.
Ah ja, stimmt, ich weiß das noch. Ja.
Und da hatte ich, wie soll ich denn sagen, blind die Idee, weil ich habe also dieses Fahrmanöver gefahren. Also, und da wurde eine Kamera aufs Eis gestellt und dann sollte ich also wirklich genau vor dieser Kamera, es sind eben immer realistischere Bilder, wie wenn man mit einem Tele die Klar. gleiche Situation filmt. Das schaut anders aus. Also die waren schon vom Fach. Die wussten, wie musste es sein. Da musste also die Schneeflocken vor die Linse dann und so. Und dann musste ich also genau bremsenderweise genau im Abstand von 20, 30 Zentimeter vor dem Objektiv diese Kurvenbremsung durchführen. Und da hatte ich damals einmal blauäugig, wie war gesagt, fliegt doch mal die Steffi Graf ein. Die sollte auch einmal mit so einem Auto fahren. Das wäre doch ein Werbegag. Da haben die mir gesagt, das könnten wir nicht bezahlen. Also das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, weil auch damals schon nichts gegen Steffi Graf, aber die hat sich das natürlich
flüssig bezahlen lassen.
Ja. Naja, also das war man mit dem Filmteam. Was haben wir dann noch so? Ich muss wirklich nochmal auf das Bier zurückkommen. Oder auf die Kosten. Dass ich, wenn jemand Ausflug macht oder sonst wie, er den Preis zu bezahlen hatte. Mir fällt da nämlich gerade ein, weil wir über die schwäbische Mundart gesprochen haben. Es gab bei der Firma Bosch auch einen Ingenieur. Jetzt muss ich, glaube ich, doch nochmal noch weiter ausholen. Wir hatten vorhin, ich muss anders anfangen. Mit den Autos hast du ja gefragt, wie das mit den Prototypen war. Mhm. Und ich habe gesagt, es gibt am Anfang diese Komponententräger. Mhm. Die sind äußerlich ein ganz normales Auto und da wurde einfach nur zum Beispiel ABS eingebaut. Also jeder, der die Haube aufgemacht hat, der hätte dann gemerkt, der vom Fach natürlich, hoppla, da ist doch ein Gerät drin, das gehört da nicht hin. Aber ansonsten war das ein normales Auto. So, und diese ersten Autos, die haben wir Firmen zur Verfügung gestellt, damit sie diese Autos mit dieser Komponente ausrüsten, weil wir das ja gar nicht konnten. Also wir haben die Sensoren, fahrwerkmäßig und so, da haben wir ja mehr davon verstanden. Aber das eigentliche Aggregat
kam jetzt vom Bosch.
Das kam zum Beispiel in diesem Falle, weil es um den Schwaben ging, von Bosch. Also es hatte auch die Firma Conti oder Tewes damals oder die Firma Lukas Görling in Koblenz. Da hat jeder, der wollte, dass wir sein ABS zum Beispiel in Serie bringen sollten, die haben von uns ein Auto bekommen.
Na ja, klar.
Und haben das dann bei ihnen komplettiert mit Messtechnik und so weiter, damit das alles funktioniert und haben dann das Auto nach einigen Wochen, haben die das dann wieder zurückgebracht und haben gesagt, hier, da habt ihr jetzt das Auto, jetzt könnt ihr es testen. Wobei ich dazu auch sagen muss, habe ich aber, glaube ich, in dem anderen Podcast auch schon gesagt, es ist keineswegs so, dass eine Firma Bosch sagt, ich habe ein ABS, das bauen wir ein und das funktioniert in einem Auto.
Ja.
Das ist natürlich mitnichten so, weil das ganze Auto, die Trägheit der Massen, die Räder, da sind so viele Komponenten oder so viele Einflussgrößen, dass die Feinabstimmung eigentlich immer nur die Automobilfirma selbst machen kann. Und das ist genau unsere Tätigkeit auch gewesen. Das heißt, die Ausrüstung haben die Lieferanten gemacht, aber dann haben die uns die Stellschrauben in die Hand gegeben. Am Anfang waren das einfache mechanische Dinge, wo man Ventile ausgetauscht hat mit Durchflussgeschwindigkeiten, wie schnell oder langsam, dass so ein ABS funktioniert und so weiter. Das hat man dann gemessen, Druckaufbau, Druckabbau, Geschwindigkeit, schon wieder Technik. Fakt ist auf jeden Fall, es ist eben die Haupttätigkeit aller dieser Ingenieure und auch bei anderen Komponenten ist es ähnlich, aber jetzt reden wir halt gerade über die ABS-Geschichte, dann haben wir das, die Feinabstimmung haben dann nur wir gemacht, weil nur wir das Auto gekannt haben und ändern konnten. So, und dieser besagte schwäbische Ingenieur, der hatte eine ganz komische Eigenschaft, da sind bis heute nicht drauf gekommen, wenn wir ein Auto dahin verliehen haben, dann haben wir das irgendwann zurückgekriegt und irgendwann hat in der Werkstatt jemand die Fußmatte hochgehoben und da lag da der Führerschein von dem. Da haben wir da...
Also unter der Führerschein in dem Auto, was ihr zurückbekommen habt?
Richtig. Dessen Führerschein lag in unserem Auto, was ja vorher verliehen worden ist an die Firma Bosch.
Okay. In Stuttgart. Unter der Fußmatte. Okay.
So, ein ganz seltsames Vorhaben, bis wir herausgefunden haben, über Kollegen, wir haben ja erst Kollegen angerufen, ne, weil wir gesagt haben, oh, da haben wir den seinen Führerschein, der könnte ja was kosten in Schweden.
Ach so.
Und da haben wir die Kollegen von dem angerufen, ja, das macht der immer so. Die wussten nicht warum, aber wenn der, weil der fährt mit vielen Autos und hat irgendwie seinen Führerschein irgendwie immer unter die Fußmatte gelegt. Aha. Und in unserem Auto hat er ihn halt vergessen.
Ach so, also es war gar keine Absicht.
Nein, das war, Okay. Er hat ihn vergessen. Und er hat ihn dann lange gesucht. Da haben wir über die Kollegen erfahren, der sucht seinen Führerschein und so. Bis wir dann irgendwann herausgerückt sind und haben gesagt, du, wir haben ihn gefunden.
Führerschein gegen
also,
Bier.
Das ist ja wie der Ausflug in die Schneewolke. Das kostet Geld, aber nicht in Deutschland, haben wir gesagt. Ah. Das zahlst du in Schweden. Also der musste uns dann auch in Schweden eine Palette Bier gegen Rückgabe des Führerscheins spendieren. Man kommt doch immer wieder mal auf das Bier.
Ich habe die Befürchtung, dass mit dem, wir waren bestimmt keine Alkoholiker, das nimmt dir nach dem Podcast keiner mehr auf. Aber gut, das ist schon okay. Also
alles
wird mit Bier aufgewogen. Ist aber eigentlich auch eigentlich eine lustige Geschichte, weil man muss nicht immer mit Geld alles bezahlen.
Ja, ja.
Früher lief auch alles ohne Geld. Es war alles ein Tauschhandel.
So ist
nur,
es.
Dass der halt, ja klar, der Führerschein kam mal zurück.
Ja. Na schön, also das war die Sache mit dem Führerschein. Es gibt noch ein paar so einzelne Dinge. Eins ist eigentlich noch, ich hatte ja schon gesagt, dass die Mannschaft üblicherweise alle 3 Wochen ausgetauscht worden ist. Ich hatte am Schluss das Privileg, dass ich nicht unbedingt immer die 3 Wochen dort verbringen musste, obwohl ich es gerne getan hätte, aber ich hatte ja auch noch eine Familie und einen Hund. Also ich war oft nur so mal über eine Woche vielleicht da und bin dann hin und her geflogen, obwohl ich mir die Fahrten durch das Inland ja eigentlich selten habe nehmen lassen, weil es einfach ein tolles Erlebnis immer war. Aber bei der Fliegerei war es einmal so, dass ich in Arvidsjaur, das ist ja der nächstgelegene Flughafen da oben, neben unseren Erprobungsstellen, im Flugzeug schon saß und der Flieger geht ja normalerweise von Arvidsjaur nach Stockholm. Das ist ein Inlandsflug und dann geht er von Stockholm, also üblicherweise nach Frankfurt.
Ne? Ein, ja, klar.
So ganz normaler Flug. So, also wir waren, das Flugzeug war voll. Waren auch einige Testleute natürlich drin, aber auch viele normale Passagiere, also überwiegend Schweden und ein paar Testler, unter anderem ich. Das Flugzeug rollte also an die Startbahn und blieb dann stehen. Und ich hatte ja einen Anschlussflug in Stockholm. Der war ja terminiert, hatte ja alles klar. So, und dann blieb das Flugzeug stehen, schaltete den Motor wieder aus. Denke ich, ja, was ist denn jetzt los? Ich muss ja in Stockholm ankommen. Und dann landeten die Saab, hießen die, glaube ich, damals, diese Militärflugzeuge in Schweden. Die haben ja nicht die Starfighter gehabt, sondern die haben Saab.
Aha.
Sonst wie, also die Firma Saab
hat
Jagdflugzeuge gebaut,
okay.
Fürs Militär.
Aha.
Und dann starteten dort reihenweise Saab zu Übungszwecken Militärflugzeuge vor uns. Und ich saß ja wie auf Kohlen schon, habe gesagt, das gibt's nicht, wie lange dauert denn das noch? Und da hat man wieder mal gesehen, ich glaube, in Deutschland wäre das unmöglich gewesen, die gesamte Passagierleute da drin, die Schweden, die haben geklatscht.
Ach ja.
Die haben ah, das sind unsere Leute, ah, sind das ja, hier, guck mal hin, wie die mhm, das machen. Ich
weiß, also wie die Amis auch quasi oder
gelandet sind. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass die uns, ich glaube, eine halbe Stunde lang aufgehalten haben und die Schweden haben begeistert zugeguckt, wie ihre Leute, das sind ja unsere Leute, sind das, guckt euch das mal an, unsere Mannen, was die für also, unsere Sicherheit tun.
Siehst du, wie
und wir saßen dann da. So, und irgendwann ist es halt dann doch gestartet, das Flugzeug Richtung Stockholm. Und dann kam schon die Durchsage von der Stewardess, dass in dem Flugzeug sitzen mindestens zwei Leute, die in Stockholm einen Anschlussflug haben. Mhm. Die sollten sich mal melden. Gut, also ich habe mich gemeldet und es hat sich noch eine junge Dame gemeldet. Das war Ingenieurin bei Daimler-Benz. Die saß im gleichen Flugzeug und hatte auch in Schweden einen, ich weiß gar nicht, ob es den gleichen, ich glaube den gleichen Anschlussflug nach Frankfurt erstmal mhm, hatte. Also, dann haben die uns umgruppiert im Flugzeug, also während des Anflugs von Arvidsjaur nach Stockholm, dass wir nahe des Ausganges saßen. Das haben die dann halt irgendwie gemacht, haben andere Leute, das war ja voll besetzt, das Flugzeug, haben die anderen Leute halt
umgesetzt,
Sitze getauscht, umgesetzt und haben gesagt, also wir landen in Stockholm, ihr steigt zuallererst aus dem Flugzeug, dort wartet ein Auto, da muss man noch dazu sagen, es gibt in Stockholm einen Inland- und einen Auslandsflughafen. Ah, also es gibt, und die sind zwei Kilometer, nein, gar nicht so lang, man kann es laufen, ich glaube eineinhalb Kilometer entfernt. Also ungefähr, also weiß ich jetzt nicht mehr.
Quasi.
Also man kann es laufen. Da gibt es ganz speziell für Fußgänger eben eine Möglichkeit, um vom Inland- zum Auslandsflughafen zu kommen. So, das wäre der normale Gang gewesen. Das hätten wir aber, wir hätten das Flugzeug ja nie geschafft. Und da haben die halt gesagt, also es wartet direkt am Ausgang, am Flug, am Rollfeld noch, wartet dann ein Pkw, wie so ein Taxi. Ja. Und es bringt euch auf dem schnellsten Wege dann zu eurer anderen Maschine. Die saß, war ja auch schon auf dem Rollfeld. Also es wäre heute undenkbar,
ja, glaube ich. Also das kriegst du ja nicht mal in der First Class. Da kriegst du zwar auch einen Chauffeur, der dich zum Flieger fährt, aber das ist schon krass.
Das hat funktioniert. Also da waren wir total begeistert. Wir waren die beiden einzigen tatsächlich, die in dem Flugzeug den Anschlussflug hatten. Und dann fuhr dann der mit Geschwindigkeit, wie viel auch immer, mit diesem Auto auf den anderen Flughafen vor das Flugzeug und wir stiegen dann, so wie die Prominenz heute, stiegen wir als Letzte in das Flugzeug. Stell dir mal vor, mit Handgepäck. Aha. So, jetzt kommt's ja. Also, das wäre heute ein Ding der Unmöglichkeit. Ohne Gepäckkontrolle oder so. Das könnte man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Aber klar, was noch das Schönste war, unsere Koffer waren in Frankfurt auch da. Ja, wir hatten ja auch Koffer aufgegeben.
Ja, klar, logisch.
Das haben die mit auf anderen Wegen irgendwie geschafft. Ich weiß es nicht mehr, wie das heute war, also wie die das gepackt haben. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass unsere Koffer da kommen. Die waren auch noch da.
Krass.
Also das war ein unglaublicher Service. Das kann man, also sowas,
also das kriegst du heute
eigentlich
nicht mehr.
Nie. Ne?
Ja, aber das kriegst du heute nicht mehr geboten.
Das kriegst du heute nicht mehr.
Das stimmt.
Das ist richtig. Ja. Jetzt müssen wir mal, dann haben wir ja noch was. Also über den Austausch der Mannschaften über 3 Wochen haben wir ja jetzt schon mehrfach geredet. Das ist jetzt wieder ein Ereignis, da spielt auch die Journalisten ein bisschen mit. Und zwar hatten wir in der Werkstatt einen Mann, also erst einmal muss ich sagen, dass nicht nur für mich, auch für alle anderen galt natürlich, 3 Wochen ist eigentlich genug. Auch wenn man gut haushalten konnte mit dem Spesensatz, man kam zurecht. Man konnte aber keine großen Sprünge machen. Da erinnere mich dran, erzähle ich dann noch was, wie man mit dem Spesensatz auch anders umgehen hätte können. Jetzt erzähle ich mal erst das, was mit diesem Austausch in 3 Wochen war. Es gab nämlich einen Mann, der blieb immer 9 Wochen. Also 3 Etappen.
Aha.
Und der hatte eine Freundin in Ungarn, also seine Lebensgefährtin, eine Freundin, wie immer auch.
Aha.
Und irgendwie war zur gleichen Zeit der Playboy, als Journalisten von Playboy, auch vor Ort, die haben sich natürlich nicht für die Technik interessiert, sondern für die Mannschaft. Was machen die denn eigentlich 3 Wochen ohne Frau? Also Playboy-mäßig, weil das ist ja ein ganz anderes Thema.
Ja.
Und die waren nicht nur wegen uns da, aber sie waren halt auch da und kamen zu uns. Und dann haben wir gesagt, wir haben hier einen 9-Wochen-Mann. Was? 9 Wochen? Und dann hat er die Story von Ungarn erzählt. Und da war dann ein Riesenbericht im Playboy über diesen Mann, dass der da 9 Wochen da oben war und mit einigen schlüpfrigen Bemerkungen, Playboy-mäßig natürlich, was der, wie der das 9 Wochen lang aushält, und ist er anschließend dann nach Ungarn, also am Ende dieser 9 Wochen. Der hat es auch aus finanziellen Gründen gemacht, weil wenn man sehr gut Haus gehalten hat, dann hat er auch ein bisschen Spesen gespart und konnte sich dann wieder einen Flug nach Ungarn zu seiner Freundin leisten. Aber das hat der Playboy natürlich ausgeschlachtet. Schade, dass ich den Artikel nicht mehr habe, weil das war wirklich seitenweise, haben sie nur über den Mann natürlich mit den üblichen Bemerkungen, die für einen Playboy halt sind. Aber
war nicht auch mal, wo du selbst auch drin vorgekommen bist, oder war das der gleiche Artikel? Weil ich kann mich dunkel erinnern, dass es da irgendwann mal eine Ausgabe gab.
Im Playboy?
Ja.
Das mag der gleiche Artikel gewesen sein, weil die sind, wenn sie über den Mann geredet haben, haben sie wahrscheinlich auch noch über andere gesprochen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist ja gut, dass du so ein Gedächtnis hast. Vielleicht ist auch gut, dass ich es vergessen habe.
Ich habe also, das dunkel in Erinnerung.
Das war der eine 9-Wochen-Mann. Und wir hatten noch einen 9-Wochen-Mann. Den habe ich vor wenigen Wochen erst wieder bei unserem monatlichen Stammtisch in Rüsselsheim getroffen.
Also pass auf, was du sagst.
Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Und der Mann, ich lasse den Namen jetzt auch mal weg, der hat mir das erst wieder erzählt. Ich habe das völlig vergessen gehabt. Der musste zur Bundeswehr und hatte einen Einberufungsbefehl schon. Und hat irgendwie versucht, wie komme ich denn drum rum, dass ich da zur Bundeswehr komme. Man hätte ja andere Möglichkeiten, weiß ich jetzt nicht. Es ging eigentlich darum, er wollte den Termin nicht wahrnehmen. Und dann hat er mich gebeten, kannst du mir nicht was schreiben, dass er eine wichtige Tätigkeit im Rahmen dieser Wintererprobung da oben hat in Schweden. Was ich halt auch gemacht habe natürlich, weil er hat ja eine Tätigkeit gehabt.
Ja, klar.
Und er hat von sich aus gesagt, ich bleibe gerne 9 Wochen. Nur um diese Zeit zu überbrücken.
Okay.
Und er hat diese Bescheinigung dann bekommen und war dann auch 9 Wochen in Schweden und musste dann zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht zur Bundeswehr. Und als ich ihn neulich getroffen habe, hat er gesagt, er war dann auch nie mehr. Die haben ihn vergessen.
Wir haben vergessen. Oh ja, okay. Auch nicht schlecht.
Also hoffentlich gehört keiner zu, der das dann
ist auch verjährt.
Sagt, das mache ich jetzt auch, aber dann müsste erst mal wieder nach Schweden.
Ich glaube, da es ja keine Wehrpflicht mehr gibt.
Ja, also das waren diese 2 9-Wochen-Männer.
Ah ja, okay.
Ja, ach ja, zum Spesensatz, glaube ich, habe ich gedacht, sollst du mir nochmal dran erinnern.
Ja, du hast aber ganz am Schluss auch noch, aber du kannst ruhig erzählen. Das ist, du hast das sogar auf dem Stichwortzettel, als allerletzten Punkt steht Spesensatz.
Ja, den machen wir aber jetzt.
Ja, ja.
Den machen wir jetzt. Also es gab da bei unterschiedlichen Firmen halt unterschiedliche Wege oder Möglichkeiten, wie wir entlohnt worden sind. Ich rede jetzt mal, wie wir es hatten. Wir hatten die Übernachtung wurde gegen Beleg bezahlt. Also das heißt, wir haben irgendwo unser Hotel gesucht, das haben wir selber über unser Reisebüro, also werkseigenes Reisebüro, haben wir das gebucht. Die haben dann natürlich nicht immer 5 Sterne genommen, aber was auch immer, ordentliche Hotels gebucht. Und wir haben einen Spesensatz pro Tag bekommen, mit dem konnten wir machen, was wir wollten. Also entweder essen oder nichts oder was auch immer oder hungern. Und der war so bemessen, dass man sich jeden Tag eigentlich ein ordentliches Essen hat leisten können. Ja? So. Es gab andere Firmen, die haben es anders gemacht. Die haben einen Tagessatz bekommen. Das wissen wir also eigentlich nur, weil man unterhält sich. Man trifft sich ja abends irgendwo auch wieder beim Bier irgendwo in einer Bar oder so. Und dann erzählt man, wie ist denn das bei euch? Und da gab es also andere Firmen, die haben einen Tagessatz ihren Angestellten gegeben. Und mit dem konnten die auch machen, was sie wollten. Also die konnten zum Beispiel das billigste Hotel nehmen.
Ach so.
Einfach. Ja,
und das, was gespart wurde, haben sie eingesagt.
Einfach, sagen wir, Hausnummer, die haben am Tag 100 Mark bekommen und mit dem konnten sie haushalten. Also entweder nichts essen oder nicht schlafen oder was auch immer. Ja. Das haben sie bekommen und da hat auch keiner nach einer Abrechnung gefragt. Das wurde ihnen aufs Konto überwiesen.
Damit fertig. Kannst du machen, was du willst.
Genau. So, und da waren gerade wieder die schwäbischen Angestellten besonders sparsam. Die haben nämlich nicht in, üblicherweise in Aeblock dann nicht im Hotel übernachtet. Also das ist dann dort erstmal so ins Laufen gekommen, sondern die haben in Privathäusern, die haben sich in Privathäusern angemietet. Und zwar haben Schweden, fast jeder Schwede da oben hat irgendwo in der Prärie so ein Sommerhaus, das man im Winter eigentlich normal nicht nutzt. Aha. Die sind im Winter, wenn die Schwaben angekommen sind, sind die in ihr Sommerhaus in Anführungszeichen, man konnte es ja doch beheizen, sind die in die Berge und haben ihr Privathaus an Tesla vermietet. Aha. Und das war natürlich erheblich günstiger. Mhm. Und da haben sich zum Beispiel 4, 5 Leute zusammengetan, haben gesagt, wir gehen in die Wohnung oder in das Haus. Meistens war es so ein kleines Häuschen halt in Aeblock.
Da sparst du schon cool.
Und da sparst du natürlich gewaltig. Und insofern haben die das halt so gehandhabt.
Das sind quasi die Vorgänger von Airbnb heute.
Zum Beispiel, ja. Jetzt haben auch wir natürlich versucht, wo man ein bisschen sparen kann. Denn jeder Bierabend in der irgendwo anders, der hat wieder viel Geld gekostet. Und deswegen haben wir immer wieder mal in der Mannschaft welche gehabt, die gerne selbst gekocht haben. Mhm. Also das heißt, wir sind dann nicht abends zum Essen gegangen, sondern die haben gesagt, heute Abend kochen wir. Wir waren ja da in so einem Hüttendorf, das kennst du auch noch, waren so kleine Holzhäuschen mit einer kleinen eingerichteten Küche und einem Schlafraum drin. So, und dann haben die gesagt, heute Abend kochen wir. Von mir aus Rennsteak oder weiß der Kuckuck was. Und es waren immer sehr wohlschmeckende Essen, die wir dann da bekommen. Es gab immer Künstler da, die haben richtig gut gekocht.
Das ist eigentlich cool.
Und zwar eben immer in so einer Hütte, da waren wir dann immer zu 6, 7, 8 Mann. Also fast alle waren da, die sich dann beteiligt haben. Natürlich an den Kosten, Beschaffung von Materialien. Und da kommt immer so eine Story, die da auch niedergeschrieben worden ist, an die ich mich selbst nicht erinnert habe, aber ein Kollege vor ein paar Wochen auf dem Stammtisch hat mich darauf gebracht, um ein Essen zu kochen, braucht man manchmal auch einen Schneebesen.
Durchaus, ja.
So, nicht einen Schneebesen, um die Strecke zu kehren, sondern einen Schneebesen, ich bin selber kein Koch, aber um zum Beispiel Eigelb zu schlagen oder irgendwas, oder Sahne oder irgend sowas. Das ist also ein Schneebesen, Küchenutensil.
Ja, logisch.
Das war in der Küche nicht vorhanden. Da haben die den Monteur vorgeschickt in das eigentliche Restaurant.
Ach, ins Restaurant? Und du hast hier Haushaltsgeschäft geschrieben.
Oder Haushaltsgeschäft war es. Haushaltsgeschäft war es. Und haben den ins Haushalt, in Ort geschickt und haben gesagt, besorg uns einen Schneebesen. Und der konnte weder Englisch noch Schwedisch und die Gegenseite auch nicht viel. Und der hat halt gerade brecht und gemacht. Und dann kam er mit dem Utensil und das war ein Hammer.
Aber das hätte er doch selbst wissen müssen eigentlich,
ja, oder? Weiß ich auch nicht. Er hat gesagt, die haben mir nur das gegeben. Er konnte sich. Naja, irgendwie haben sie das Problem wahrscheinlich dann gelöst, aber das war halt so ein lustiges Ereignis.
So wie Leute auch in der Werkstatt verarscht werden. Wenn so einen ersten Werkstatttag haben als Azubi, wo du dann irgendwie, was weiß ich, gibt es ja auch so Sachen.
Ja.
Wie viele Leute waren da in so einem, also du hast ja gerade die 6, 7 Leute gesagt, die haben auch alle übernachtet in der Hütte oder waren die nur zum Essen?
Nein, es hat ja jeder eine eigene Hütte gehabt.
Das meinte
also,
ich.
So weit ging es noch nicht, dass man da also so wie bei der Bundeswehr in 4 Stockwerken.
Also es war also zum anders, Essen, habt ihr euch abends getroffen in einer Hütte und dann hat jeder seins gehabt.
Okay. Also anders als das andere Beispiel, das ich ja sagte, dass zum Beispiel andere sich zusammengetan haben und haben ein Privathaus gemietet, komplett, und da waren ja mehrere Schlafräume.
Ja, klar.
Und da waren schon des Öfteren 4 Leute zusammen in einem Häuschen.
Aber bei den Hütten war es eins.
Aber bei den Hütten war es anders. Also da war die Firma Opel sehr, großzügig, will ich gar nicht sagen, weil die.
Eigentlich ist es ja auch normal. Also erstmal, dass du jetzt da einkaserniert wirst, das ist ja eher.
Aber und es war mit Sicherheit nicht teurer, wahrscheinlich sogar immer noch günstiger, als im Hotel zu übernachten, wo du halt dein eigenes Zimmer zwar hast. Aber die Hotelpreise sind in Schweden ja auch relativ hoch. Mhm.
Und es gab ja bis dahin nur eins am Ort. Es gab ja nur das Silver hatten.
Zu dem Zeitpunkt gab es ein Monopol. Eins. Mittlerweile gibt es mehr.
Ja, klar. Ja,
aber damals gab es nur das eine Hotel.
Die werden ihr Monopol schon zu nutzen gewusst
ganz
haben.
Ganz klar. Also das war also ganz sicher teurer. Wobei, wie gesagt, die Übernachtungskosten wurden ja per Beleg abgerechnet. Mhm. Also da hätten wir jeden Betrag, wenn man nicht über die Stränge geschlagen hätte, hätten wir alles ersetzt bekommen und haben sie auch ersetzt bekommen. Aber wir haben das vorgezogen in diesem Hüttendorf, weil das einfach schön war.
Ja, ich kenne das ja auch. Das,
ja. Und da hat jeder so eine eigene Holzhütte gehabt.
Ja, auch nicht schlecht.
Da haben wir dann auch, da waren immer in einer Straße, waren 5 so Hütten. Aber mehrere, also waren vielleicht 50 nicht, aber 30 Hütten. Aha. Immer auf so 5er Weise, in kleinen Stichsträßchen da auf diesem Gelände. Und immer wenn wir angekommen sind, haben wir dann auch das Straßenschild ausgetauscht. Da war nämlich eigentlich nur ein Schild, auf dem Hütte Nummer 1 bis 5 zum Beispiel oder dann 6 bis 10 oder so, stand da auf dem Schild, damit die Leute sich auskannten, also die Touristen, die ja das auch genutzt haben. Und immer wenn wir kamen, hatten wir schon das Schild dabei, das hieß dann Opel-Gartan. Gartan ist für
Straße.
Sträßchen. Opel-Gartan war dann da. Und ich war dann halt auch den ganzen Winter über
die Opel-Straße. Ja. Das ist ja richtig so. Ja.
Das war schon schön. Ja. Wie bin ich denn jetzt auf die...
Von den Spesen bist du drauf gekommen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle Punkte auf deinem
Spickzettel
abgearbeitet.
Ja. Das war diese Selbstverpflegung, habe ich gesagt. Genau. Das hat uns natürlich dann auch nochmal Geld gespart, natürlich, weil selber einkaufen im Konsum, den es ja auch in dem kleinen Ort Ayeplock gegeben hat, gab es ja einen Konsum, hieß der sogar, richtig, wie früher bei uns auch. Und da gab es alles.
Ja, ja.
Und man konnte auch damals schon mit der Eurocard bezahlen.
Echt? War das unüblich demnach?
Unüblich war Barzahlung.
Ach was? Ach, damals schon?
Damals in schon. Echt? Ja, ja. Ach, das ist ja in den 70er, 80er Jahren gewesen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Ach was.
Und bei uns wehrt sich heute noch, wehren sich Leute, dass
nur Barzahlung möglich. Ja, ja. Klassiker Schild in Deutschland.
Also es war enorm, gell?
Krass.
Ja, ja. Also da hat man einen Kaugummi mit bezahlen können. Das war überhaupt kein Problem. Gut, wir haben also wiederum mehr Dosen gekauft.
Naja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist,
dass der Dosenautomat, der in Flammen aufgegangen ist, das habe ich in dem anderen Podcast schon erzählt.
Ehrlich?
Ja, da sind ja doch diese Dosen, sind ja dann diese Wand, Kaminwand, ne, von der wir vorhin geredet haben, die war irgendwann mal voll und irgendwann mussten wir ja die Dosen entsorgen. Mhm. Und auf den Dosen war ja auch Pfand.
Ach, da gab es auch schon Pfand?
Ja, ja, Dosenpfand. Und am Anfang haben wir die natürlich dann einzeln zurückgebracht. Das war ja ein Irrsinn. Und dann war das so, dass wir dann in so großen grauen Müllsäcken, die habe ich noch vor mir, haben wir die dann immer mit, waren dann immer 50 Dosen drin oder was. Und die haben wir dann zum Konsum gebracht und da haben wir gesagt, hier, da sind 50 Dosen drin. Haben die gesagt, okay, haben Beleg raus, 50 Dosen zurückgebracht. Anfänglich haben wir die, habe ich ja gerade gesagt, einzeln zurückgebracht und dann hatten die damals auch schon den Automaten, der die Dosen
kriegt. Ja, genau. Ach ja.
Der macht die kaputt.
Ja, ja.
Und weißt, was dann passiert, wenn du so 50 Dosen am
Stück... War das Ding überlastet?
Ja, war überlastet. Der hat plötzlich das Rauchen angefangen und konnte nicht mehr.
Oh Mann.
Und deswegen haben die dann akzeptiert, dass wir in Müllsäcken unsere...
abgezählte Dosen zurück.
Noch einmal, ich betone es bitte noch einmal, auch am Schluss. Wir sind weder Alkoholiker noch sonst was, aber die Menge bei 8 Leuten jeden Abend mal so ein Dosenbier mit 2,8, da fällt eine ungeheure Menge an.
Die Glaubwürdigkeit ist durch diesen Podcast relativ dünn geworden, glaube ich. Aber okay, das, was mir gerade noch so einfällt, ob das, vielleicht hast du aber auch im anderen Podcast erzählt, das gehört jetzt nicht so zu irgendwelchen, soll ich das sagen, Randerscheinungen, aber ich habe das dunkel im Kopf, nur ob die letzte Fahrt, die du quasi von Schweden gemacht hast, da wolltest du nochmal diese Brücke fahren.
Mhm.
Das ist diese Öresundbrücke.
Ja.
Mhm. Das, weil
über
das
den ja, kleinen Belt.
Wenn du sonst nichts mehr hast, ist das ein schönes Ende für den Podcast, weil das ja quasi so die Schlussphase ist im Prinzip.
Das erzähle ich ja ungern.
Warum?
Eigentlich, das erzähle ich relativ ungern.
Aber dann halt nicht.
Weil, nein, ich erzähle es schon.
Aber jetzt mal, ich muss mal kurz am Anfang springen. Weil, also,
haben wir noch was vergessen?
Nee, wir haben nichts vergessen. Nur das schließt an den Anfang an, weil du hast am Anfang geschrieben, in deiner Stichwortliste, warte mal, ich muss gerade kurz gucken. Genau, hier, Fähre gefahren, bla bla bla, Brücke war noch nicht, steht richtig auf deinem, und das geht ja um diese Brücke, sicherlich.
Es geht um die Brücke, die ist aber jetzt auch schon Jahrzehnte in Betrieb, über den großen Belt.
Ist da schon ein paar Jahre
drin. Also praktisch auf Achse von hier bis nach an den Polarkreis fahren kann, ohne zwischendurch eine Fähre benutzen zu müssen. Es gab schon eine kleinere Brücke auf so eine Insel in Dänemark und dann eben diese Brücke, die da vor einigen, ich denke, vor 15 Jahren eingeweiht worden ist. Also kann man mal nachschauen.
Mhm.
Naja, und es war meine letzte Wintererprobung.
Aber dann muss das länger her sein. 15 Jahre wäre fast zu früh.
Dann muss es 20er her sein.
Ich habe ja das Handy da, du kannst ja nochmal die Geschichte generell erzählen.
Auf jeden Fall, dass diese Brücke damals kurz vorher eröffnet worden ist. Und es war meine letzte Fahrt von der Wintererprobung vom Polarkreis nach Hause. Und da habe ich dann mit meinem damals noch Dienstwagen, dem Omega, mit Sechszylindermotor und mit ABS und ESP und allem, was dazugehört. Und dann bin ich mit diesem Auto morgens, wo die ganze Mannschaft beim Frühstück auch noch war und ich auch, haben wir zusammen gefrühstückt. Und dann habe ich gesagt, also Männer, ich verlasse euch jetzt, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann bin ich diese Strecke, das sind ja 2000 und wie viel Kilometer.
Kann ich dir genau sagen?
Am Stück bis nach Steinfischbach gefahren.
Vor allem die Strecke ist ja irrsinnig lang über die Brücke. Ich habe es jetzt gerade offen, die ist 7,8 Kilometer lang. Ja. Und, um das Gedächtnis aufzufrischen, wurde am 1. Juli 2000 dem Verkehr übergeben.
Ah ja, ja, dann siehst du ja, 2002 war meine letzte.
Genau.
Ja, das stimmt.
Dann kurz danach,
es war
20 Jahre.
Praktisch an der Eröffnung oder kurz nach der Eröffnung über diese Brücke gefahren. Mhm. Und an diese Fahrt erinnere ich mich natürlich noch sehr gut. Im Norden habe ich es natürlich richtig fliegen lassen. Das kann man sich vorstellen, weil ich war ja allein auf der Strecke. Es war ein Wochentag am Polarkreis, da fährt fast niemand. Mhm. Und irgendwann gab es auch Überholmanöver. Naja, die macht man in Schweden so. Anstandshalber hungert man sich so an das Auto heran. Man will ja nicht so rüpelhaft ausschauen. Fährt dann doch irgendwann mal vorbei. Und wenn man den nicht mehr im Rückspiegel sieht, dann ist man dann halt wieder mit 150 oder so auf diesen Strecken gedüst. Ich wollte ursprünglich tatsächlich nicht das in einem Stück fahren, weil das ist ja eigentlich schon ein bisschen aberwitzig. Mhm. Aber es war dann so, dass ich irgendwo im Süden Schwedens angelangt bin. Da musste ich dann mich auch natürlich an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und es ist dann ermüdend gewesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich in ein Hotel. Mhm. Und dann habe ich auch auf der Autobahn ein Hinweisschild an der Abfahrt gesehen, hier geht es zu einem Hotel. Und da bin ich dann runtergefahren und es hatte zu. Oh. Und wie das so ist, wenn man dann runterfährt, steigt aus, klingelt, ach, alles geschlossen, was mache ich denn jetzt? Dann bist du plötzlich wieder wach.
Ja, ja, klar.
Also gut, habe ich gesagt, bleibt mir ja nichts anderes übrig, dann fahre ich halt weiter. Also morgens um 8 beim Frühstück gewesen, ganz spät in der Nacht im Süden Schwedens versucht, ein Hotel zu finden, nichts gefunden, die ganze Nacht durchgefahren, dann bin ich über die Brücke gefahren und da bist du automatisch wach. Mhm. Denn das war damals eine mondklare Nacht, also sternenklare Nacht mit Vollmond oder von mir aus auch Halbmond, weiß ich nicht mehr. Der Mond stand am Himmel. Man hat runter gucken können, hat die Lichter der Schiffe gesehen, die da unten drunter fuhren. Also es war beeindruckend. Mhm. Man konnte auch mit Karte bezahlen, das war also alles gar kein Problem.
Hast du eine Bezahlbrücke?
Ja, ja.
Ah, okay.
Und dann war ich irgendwann in Dänemark. Naja, und zum Mittagessen war ich dann daheim.
Wie viele Kilometer?
Ach, frag mich nicht.
Viel.
Ja, kann man nachlesen, ich weiß nicht, 2000 und wie viele Kilometer halt.
Einfach durchgezogen.
Aber ja, wie ich nochmal betone, hier bestimmt ganz ordentlich gefahren. Damals gab es auch noch nicht so viele Limits in Deutschland. Man konnte auch auf der Autobahn richtig aufdrehen. Und in Schweden, im Norden bis Mitte Schweden, konnte man auch richtig Gas geben, weil da keine Kontrollen waren und so. Trotz schneeglatter Straße, aber man war ja schon geübter drin. Da will ich mich jetzt gar nicht so hoch, das hätte jeder andere auch gekonnt. Aber es war halt nochmal ein schönes Erlebnis. Und so hat letzten Endes dann auch meine Wintertätigkeit in Schweden ihren Abschluss gefunden.
Aber ein würdiger Abschluss über diese schöne Brücke.
Ja.
Cool. Das ist schon. Und auch ein schöner Abschluss für den Podcast. Außer du hast noch irgendwas. Weil wir sind tatsächlich
im Moment über fällt zwei mir Stunden. Emotional gesehen schon fast nichts mehr ein. Also fällt mir nichts mehr ein, weil das vergisst man einfach so schnell.
Naja, klar. Ich glaube, das sind auch so viele. Kannst du das sagen, wie viele Besuche in Schweden ist ganz grob über den Daumen waren?
Oh je. Also. Man könnte mal nachrechnen, 73 waren wir das erste Mal zur Wintererprobung in Schweden, 1973. Da waren wir ja, das habe ich im anderen Podcast ja hinreichend kundgetan, dass wir die Ersten waren, die da oben angefangen haben, Autos, also ABS zu testen. Mhm. Und das wurde ja dann ausgebaut. Und mittlerweile sind ja alle Firmen letzten Endes am gleichen Ort. Mhm. Also über den gesamten Winter.
Gut, wenn du 2002 die letzte Fahrt gemacht hast, sind es 29 Jahre.
Ja.
Mit meinen schlechten mathematischen Kenntnissen.
Also rechnen einfach zum Leichter sind es runde 30
Jahre. Ja.
Es gab ein Jahr, da haben wir mal ausgesetzt. Da hat man bei Opel mal gesagt, wir stellen die Entwicklung ein. Da hat man nicht erkannt, dass das tatsächlich so ein Boom wird, aber das war nur kurzzeitig. Mhm. Das heißt also, ich war schon einmal mindestens, da ich jedes Jahr dann in Schweden auch war, war ich ja mindestens schon einmal 30 Mal da.
Mhm.
Und dann war ich in den späteren Jahren, wo ich also nicht mehr diese 3 Wochen habe auskosten dürfen, manchmal einmal mit euch, da wart ihr ja im Winter dabei.
Ja, ich war auch einmal allein dabei, glaube ich.
Oder du warst alleine mal dabei. Ja. Aber ihr wart auch mal zu zweit dabei, also war da schon zweimal dabei. Das hat im Übrigen also keine Rolle gespielt. Das war nicht illegal, sondern das konnte jeder machen. Und das haben auch viele andere, oder manche andere haben das auch gemacht, dass sie mal ein Familienmitglied mit hochgenommen haben. Wenn man da 3 Wochen in der Einsamkeit ist, ist es förderlich sogar für das Zusammenleben, wie wenn man da so wie immer. Also wir waren bei 30 und ich sage jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre meiner Tätigkeit, wo ich halt auch schon ein bisschen mehr Verantwortung halt auch hatte in meinem Beruf. Da war ich nicht immer diese 3 Wochen, aber da war ich dann manchmal 2 oder 3 Mal da. Mhm. Also man kann zu den 30 wahrscheinlich noch einmal 20 mindestens dazu rechnen.
Okay.
Also war ich bestimmt 50 Mal oder 60 Mal in Schweden am Polarkreis, nur im Winter. Hinzu kommen dann natürlich auch nochmal Urlaub im Sommer, aber die waren nicht so häufig. Also das war dann doch ein schöner Abschluss.
Ja.
Dann kann man sich das vorstellen. Manche Leute haben dann immer gesagt, Mensch, habt ihr schön, ihr kommt überall rum und das muss doch schön sein. Das ist richtig, das erste, zweite, dritte Jahr. Aber dann kennt man das einfach, dann ist es Routine geworden. Mhm. Und dann irgendwann sehnt man sich wirklich auch daran, Mensch, hoffentlich geht es bald wieder nach Hause.
Mhm. Verstehe ich. Ja.
Also wenn man, jeder, der das erste Mal dabei war, sagt, was habt ihr, das ist doch wunderschön da alles.
Naja.
Man kann ja auch am Wochenende Ausflüge machen.
Ja, klar.
Habe ich, glaube ich, damals auch erzählt,
mit
dem Snowmobil.
Genau.
Wir hatten ja auch Freizeit. Auf eine Berghütte gefahren, auf den Name weiß ich jetzt nicht, egal. Da gab es im Winter eine Hütte, die war auch offen mit einem Ofen drin. Und dann da war ich mit euch auch.
Mhm.
Da haben wir Feuer gemacht, damit es warm wird. Und das vergesse ich auch nicht, dass solange ich dann später immer wieder mal auf diese Hütte gefahren bin mit dem Snowmobil, konnte man nur mit dem Snowmobil im Winter.
Ja,
im
klar.
Sommer konnte man laufen.
Ja, klar.
Solange ich dort war, und es war mehrfach, auch im Gästebuch, dort lag aus, konnte man immer nachlesen, wer da war. Solange hing eine Säge und eine Axt an der Wand.
Das Holz.
Die war immer da. Glaubst du, wie viele Tage die bei uns gehängt hätte?
Ja.
Die hing immer noch da.
Ja,
und die Gästebücher waren da, die waren nicht zerfledert, sei nichts. Du konntest nachlesen, im Februar 1975, da war der und der gerade mal wieder hier.
Tja, da also, war die Welt noch in Ordnung.
Ja. Zu den Privathäusern habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass wir ja auch Freunde dann hatten.
Mhm.
Die haben ein Geschenk auf dem Küchentisch hinterlegt, weil sie am Wochenende nicht da waren und ich bin heimgeflogen. Haben die gesagt, da die Haustür ist sowieso offen, geh rein, auf dem Küchentisch liegen die Geschenke für deine Kinder. Undenkbar.
Ja, ja. Schön.
Naja, vielleicht, also jetzt mache ich Schluss.
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass ich begierig bin, schon wieder einen Podcast zu machen. Aber wir haben uns natürlich auch noch woanders herumgetrieben. Die Bremsenerprobung in den Alpen am Stilfser Joch.
Das hast du eigentlich selbst schon angekündigt beim letzten Podcast.
Habe ich sogar schon angekündigt, da kündige ich es jetzt.
Weil da wurde ja ein anderes System erprobt, maßgeblich, glaube ich. Das war die Entwicklung nicht vom ABS, sondern
vom ESB jetzt.
Genau.
Ja, gut, aber die reine Bremsenerprobung, die war in den 70er Jahren, wo wir im Winter in Schweden waren, waren wir im Sommer am
Stilfser Joch
am Großglockner.
Mhm.
Und auch da tummelte sich bis heute die
Automobilindustrie. Ja, das kenne ich ja auch von Freunden.
Das ist so. Da fahren auch Sebastian. Prototypen durch die Gegend.
Ja.
Und ist jetzt auch wieder leider ein bisschen aktuell geworden mit Bergsteiger Tod von der Laura Dahlmeier, weil ich da ja auch schon Gipfel erklommen habe am Stilfser Joch.
Mhm.
Aber das wäre vielleicht ein Thema, warum fährt man eigentlich dorthin und macht am Stilfser Joch an einem der höchsten Pässe Europas eine Bremsenerprobung?
Ja, und du hattest, wenn ich mich erinnere, das ESP-Thema auf den Schirm gebracht, weil das ABS haben wir ja schon, ich sag's jetzt mal, ausgiebigst besprochen.
Ja, ja.
Und du hattest dann gesagt, es gab ja noch ein anderes System, was mitentwickelt wurde. Und dementsprechend wäre das vielleicht dann der Aufhänger dazu, um es mal.
Das können wir in dem Zusammenhang machen, weil dann nicht nur Bremse erprobt worden ist, sondern auch das ESP in Kurven und mit Kanaldeckeln, die man überfährt und Tod und Teufel.
Da ist dann vielleicht nochmal ein anderes.
Da gibt es auch einige Episoden, die wahrscheinlich auch wieder in irgendeiner Form mit Bier enden.
Mit Bier. Alles endet mit Bier.
Also dann verabschiede ich mich mal von euch und sage nochmal auf Fränkisch Servus und ich hoffe, wir sprechen uns demnächst vielleicht mal wieder.
Genau. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich durfte heute übrigens auf dem Boden sitzen, weil wie gesagt, wir machen es authentisch ich zu Hause. Ich sitze auf dem Boden und mein Senior sitzt auf der Couch und ist angelehnt oder er konnte sich nicht mal richtig anlehnen. Aber es ist authentisch, weil dieses Zimmer hier tatsächlich viele Erinnerungsstücke trägt mit Bildern aus AJ-Blog und Auszeichnungen, Pokalen und so weiter. Ist eigentlich ganz spannend und ein schönes Umfeld dazu gewesen. Da darf ich auch mal 2 Stunden auf dem Boot sitzen. Wir sind über 2 Stunden unterwegs tatsächlich. Und hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und dass das nochmal geklappt hat, weil es haben ja doch einige gesagt, er ist gerade aus dem Zimmer rausgegangen und lässt mich hier abmoderieren. Und haben ja einige danach gefragt. Und er wollte das tatsächlich nie so richtig wahrhaben. Er hat mir gesagt, ach ja, komm, die wollen da nichts, das darf ich erzählen. Nachdem wir wirklich ein paar von euch persönlich ihn angesprochen haben, also ihn beim Carsten Coffee getroffen haben, hat er gemeint, ach, vielleicht macht er doch mal was. Und tatsächlich, dieses heutige Konzept kam komplett von ihm. Und ich glaube, es ist, auch wenn es völlig in Ordnung ist, natürlich ganz spannend mal wieder, dass es einer der wenigen Podcasts ist, wo ich nicht den größten Redeanteil habe. Und das ist auch gut so. Und das war echt super. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich vieles schon kannte, natürlich. Somit hoffe ich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat, da draußen sich so olle Kamellen anzuhören. Ich glaube, das ist alles kein Fehler und es ist eine spannende Geschichte. Und wenn euch danach ist und ihr sagt, Mensch, diese Restgeschichten aus anderen Erprobungen und so weiter interessieren mich genauso, lasst mir gern mal einen Kommentar da, schickt mir mal eine Nachricht. Ich reiche alles auch an meinen lieben Senior weiter. Also wenn ihr da ein persönliches Anliegen habt, mache ich das sehr gerne und vielleicht untermauert das den Wunsch, noch ein wenig mehr hier nochmal ein anderes Thema aufzunehmen und mit euch dann zusammen den Podcast zu hören. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund da draußen und wir hören uns schon bald wieder in diesem Theater. Macht's gut, ciao, ciao.